Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir über den vergangenen Spieltag reden wollen. Und wir haben heute zu Beginn zwei hervorragende Gäste. Zum einen Stefan Uersfeld, der eigentlich als Kommissar ermittelt, als Kommissar Dembowski und nebenbei noch Journalist bei ESPNFC.com ist. Hallo Stefan, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Und dann haben wir gleich zu unserem ersten Spiel, über das wir reden wollen, noch André Vogt, einen Wolfsburg-Fan, der aber eigentlich eher weniger auf dem Rasen, sondern mehr auf dem Parkett unterwegs ist. Er ist häufiger Gast im Sportradio 360, das unbedingt zu empfehlen ist. Er hat einen eigenen Podcast, 3,5 Meter, der noch mehr zu empfehlen ist und kennt sich ganz hervorragend im Basketball aus. Schön, André, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend.
Dann lasst uns gleich loslegen. Und André, ich möchte bei dir anfangen. Erstes Spiel, über das ich mit dir reden will. Wolfsburg gegen Bayern 4-1. Was war da los?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich will noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ich bin sprachlos, weil es ist ja nicht so, dass wir mit dem VfL zum ersten Mal die Bayern 4-1 abgewatscht haben. Ist ja nur der zweithöchste Sieg aller Zeiten, aber als das Spiel losging, es gab ja diese sehr emotionale, eine Schweigeminute war es ja gar nicht, also eine Klatschminute für den verunglückten Junior Malanda, dachte ich eigentlich und habe ich auch zu meinen Leuten gesagt, per WhatsApp und die dabei waren vom Fernseher, also ich glaube, wir kriegen direkt ein, zwei Dinger in den ersten 10 Minuten, weil die Jungs ja so emotional drauf waren, Tränen in den Augen hatten, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dass sie direkt super griffig sind. Und waren sie die ersten 3 Minuten auch nicht, aber dann kam die 4. Minute und das 1-0. Und ich glaube einfach, was in der ganzen Berichterstattung, glaube ich, ein bisschen zu kurz kam überall, war einfach, wie überragend taktisch der Dieter Hecking die Mannschaft eingestellt hat. Ja, dieses super schnelle Umschaltspiel, die langen Bälle nach vorne, das war ja wirklich wie am Reißbrett halt skizziert und so haben sie auch durchgezogen und das war einfach überragend. Und dass wir die Qualität haben wir, glaube ich, schon oft genug gezeigt, aber halt seit 2009 nicht mehr gegen die Bayern. Von daher war es ja also ein wahnsinniger Abend und wir haben uns halt alle irgendwie unglaublich angeguckt, ungläubige WhatsApp geschrieben und der Geist von 2009 wurde dann recht früh beschworen, spätestens nach dem 3-0. Aber ganz so richtig verarbeitet, muss ich ehrlich sagen, habe ich das noch nicht vom Freitag.
Mein Gott, hat ja wirklich Spuren bei dir hinterlassen. Wobei es ja wirklich schon echt nah an dem 5-1 dran war. Also ich fand, dass das der vierte Treffer von De Bruyne, das war schon so ein bisschen so eine Grafiknummer wie damals. Er hat ihn halt nicht mit der Hacke gemacht, aber.
Also eigentlich dachte ich, dass die Grafitschen oder Grafit, wie man ja mal ihn aussprechen soll, Nummer eigentlich dann der Lord macht, Lord Bentner, als er dann noch kam.
Ja.
Ich dachte eigentlich eher, dass das Tor von De Bruyne hat mich mehr an Checo erinnert. Wenn man mal zurückerinnert, 2009 in der Rückrunde, die Buhn, die der gemacht hat, das war ja genau dieses Ding. Irgendwie Ball kriegen, kurz zur Seite legen und einfach voll abziehen. Das Ding landet irgendwo unter der Latte oder im Knick. Und war ja überragend. Genau wie das Tor von Dost, das zweite auch. Was natürlich auch ein bisschen mehr Glück war als alles andere. Aber genauso war es halt damals. Und da habe ich mich halt sehr daran erinnert gefühlt, weil es einfach diese Tore waren, die man nicht kommen sieht, schon 2 Minuten vorher, weil man sieht, man hat tierisch Überzahl, sondern einfach, ja, abgezogen drin und du kriegst erst eine halbe Minute, Sekunde später mit, dass das Ding überhaupt ein Tor ist und war wirklich überragend und also meine Eltern, denen habe ich letztes Jahr, also letzten Jahr für mich da echt super viel gemacht, haben so 2 Dauerkarten geschenkt, die waren jetzt natürlich zum ersten Mal beim Heimspiel gegen Bayern da und die meinten halt nur, also die haben das noch nie erlebt im Stadion, so laut es halt war, gut, das werden viele natürlich sagen, gut, beim VfL ist eh nie laut, das ist nicht schwer, da einen Rekord aufzustellen mit Dezibel, aber es war einfach ein ganz besonderer Abend von der ersten bis zur 90. Minute und ja, für mich echt einer der schönen Tage mit dem VfL.
Mhm, man hört es noch so ganz leicht aus deinen Worten raus. Aber du hast schon so einen interessanten Punkt ja angesprochen. Wie formuliere ich das jetzt richtig? Wolfsburg ist jetzt nicht der Verein, der auf der Sonnenseite der Gunst der meisten Fans bundesligaweit steht. Und jetzt hattet ihr diesen einen Abend, an dem doch alle euch die Daumen gedrückt haben. Hast du das auch so empfunden, dass sich eigentlich wirklich alle über diesen Sieg gefreut haben und auch über die Art und Weise?
Nee, alle glaube ich nicht. Also klar, man merkt es ja heutzutage schon auf Twitter und Facebook. Ich habe es auch vorher auch geschrieben, irgendwie heute sind alle Wölfe, die sich mit Fußball halt irgendwie ein bisschen beschäftigen in Deutschland, außer die halt aus Bayern kommen. Und das mag vielleicht bei vielen auch so gewesen sein, aber lange nicht bei allen, denn muss man auch ganz klar sagen, die Wahrnehmung vom VfL Wolfsburg ist ja auch arg belastet durch halt, ja, sagen wir es, wie es ist, also total dumme Vorurteile und auch uninformierte Vorurteile von, ja, wie soll ich sagen, sogenannten Fußballromantikern, die heuchlerischer nicht sein könnten. Und von daher waren es auf jeden Fall nicht alle, die das super fanden. Aber klar, gab halt von vielen Freunden von mir auch, die sich Gladbach-Fans, Dortmund-Fans auch lobt, natürlich, weil es halt gegen die Bayern ging, weil es aber auch schöner Fußball war. Aber ich glaube, bis der VfL wirklich eine Mehrheit der Fans auf seine Seite ziehen kann.
Ja, selbst aber unabhängig davon, wieso sollte man für Wolfsburg unbedingt sein in dem Moment?
Wenn ich jetzt
Gladbach-Fan bin oder Schalke-Fan bin, sehe ich doch eher Wolfsburg als den Konkurrenten.
Genau. Ich meine auch gar nicht, dass man jetzt sagt, okay, super, die haben die Bayern geschlagen und das ist das Beste, was an diesem Spieltag passiert ist. Nee, das meine ich ja gar nicht, aber es gibt ja dann schon immer direkt dann Leute, die es dann nötig fürs Kommentieren, so, ja, aber ihr habt ja alles zusammen gekauft, ihr habt keine Tradition und das sind ja zwei so Argumente, die zum einen gar nicht stimmen, was die Tradition zum Beispiel angeht und auch mit dem Geld, gut, natürlich heutzutage ist VW natürlich sehr engagiert, aber das meine ich, wenn ich ein bisschen sage, so das heuchlerische Argument, denn ich glaube, die immer sagen, der Fußball ist zu kommerziell und alles, die haben bestimmt auch irgendwo recht, keine Frage. Aber man muss dann verstehen, dass das Fußball ab der Landesliga oder ab der Bezirksliga auch einfach mit Geld halt gespielt wird. So. Und von daher denke ich immer, es gibt ja kein gutes und kein schlechtes Geld, sondern es kommt darauf an, was man mit dem Geld halt macht. Und es gibt genug Vereine, auch Traditionsvereine, die, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren das Geld mit vollen Händen rausgeschmissen haben an ihre Kumpels und Kollegen und einen Sumpf hatten, wo Millionen versickert sind. Und wenn das Tradition ist, da bin ich ganz froh, dass wir nicht in der Tradition dieser Vereine stehen, sondern eigentlich eine gute Jugendarbeit haben und einfach das auch anständig machen, nach Jahren, wo es halt nicht anständig gemacht wurde, auch bei uns, muss man ganz klar so sehen. Aber ich bin dann immer sehr allergisch gegen diese beiden Argumente. Die kaufen sich alles zusammen und haben halt keine Tradition, denn A, stimmt es nicht und B, sollte man das, glaube ich, auch als Fußballfan auch differenzierter sehen können.
Woher stammt das Geld für Schürrle dann
genau,
jetzt?
Genau, das wäre meine Frage auch
gewesen. Ja, nicht mal klar, das meine ich, jetzt ist es ja vollkommen richtig, aber wenn man zum Beispiel zurückguckt, vielleicht ja über Jahre in der zweiten Liga, Regionalliga gespielt damals, wo ich mal denke, das ist auch schon Tradition. VfL hat gespielt in der höchsten deutschen Spielklasse vor der Bundesliga damals gegen FC Santos mit Pelé gespielt. Also wenn das auch keine Tradition ist, dann frage ich mich, wie weit man eigentlich zurückgehen muss. VfL ist älter als Verein als der 1. FC Köln zum Beispiel. Ja. Und die Jahre, wo sie in der Regionalliga waren, in der zweiten Liga, das habe ich damals noch als Kind oder auch als Fußball damals, ich habe ja lange noch Fußball gespielt, mitbekommen, dass sich halt die ganze Stadt immer echauffiert hat, weil VW halt nichts gegeben hat. Ja. Als sie aufgestiegen sind, 96, ja, das war ohne großartiges VW-Geld. Klar haben die gesponsert, aber lange nicht so, wie es eigentlich dafür eingebracht gewesen wäre. Und irgendwann fiel die Entscheidung im Konzern, dass man es ähnlich wie bei Leverkusen halt macht und da halt in die Vollen geht. Und heute muss man ganz klar sagen, natürlich wird da wahrscheinlich gemessen an dem, was in den letzten Jahren passiert ist, zu viel investiert von VW. Aber dafür haben wir auch Financial Fair Play jetzt. Und solange da alles mit so zugeht, dass man da jetzt keine Sanktionen von der FIFA oder UEFA verhängt, dann denke ich, ist es auch okay. Aber ich glaube auch, dass viele, die sich dann immer aufregen, da wird das Geld jetzt mit vollen Händen rausgeschmissen, dann immer nur auf Namen wie Schürrle halt gucken. Aber dass man halt, bevor ein Meister geworden ist, halt jemand wie Marcel Schäfer geholt hat, Sascha Rita geholt hat, Diego Benaldi, das waren ja alles Jungs, die haben damals ja halt keiner gekannt. Edin Džeko kam aus der zweiten tschechischen Liga. Wir haben jetzt auch wieder junge Spieler eingebaut. Ja, Julian Brandt, der jetzt für Leverkusen ist, hat bei uns Fußball spielen gelernt. Also da machen sich viele immer relativ einfach so. Und klar, ich verstehe jeden, der das kritisch sieht. Ich sehe es auch selber auch sehr kritisch. Auch die 30 Millionen für Schürrle jetzt sehe ich kritisch. Aber man darf nicht vergessen, dass es doch andere Seiten gibt.
Aber dann musst du mir jetzt mal eins erklären. Also das mit der Tradition, da stimme ich dir auch zu. Wir hatten auch mal, wir hatten in der Hinrunde schon mal mit einem Wolfsburg-Fan auch hier drüber diskutiert. Da haben wir es immer auf den Punkt auch länger eingegangen. Aber dann verstehe ich nicht so ganz, warum ist dann die Begeisterung in der Region dann doch gar nicht so groß. Wenn ich jetzt eben zum Beispiel lese, dass zum Auswärtsspiel bei der Eintracht nur 200 Fans mitreisen. Woher kommt
das? Aber das ist ja eigentlich schnell erklärt. Man muss ja mal gucken, wo Wolfsburg geografisch liegt. Also wir haben natürlich Braunschweig direkt, das sind 20 Minuten mit dem Auto. Und das ist natürlich ein Verein. Gut, da gibt es jetzt eine tierische Rivalität, die gab es natürlich aber früher gar nicht, weil es da gab mal Berührungspunkte, ja, zusammen in der Europa-Liga gespielt, in der Regionalliga gespielt und so, keine Frage. Aber die richtige Rivalität kam jetzt erst, als die Braunschweiger im Endeffekt mit ansehen mussten, dass ihr Verein halt herunter durchgereicht wurde und wir sind aufgestiegen sind und dann halt durch die beiden Duelle im vergangenen Jahr. Aber kein Braunschweiger wird halt jemals sagen, okay, ich gehe jetzt zum VfL, guck mir da Bundesliga-Fußball an, auch selbst wenn die Eintracht nur in der zweiten Liga spielt. Ich habe sogar viele Kollegen in Wolfsburg, die halt Braunschweig-Fans sind, immer waren und trotzdem nicht zum VfL gehen halt. Dann hast du Hannover als nächstgrößere Stadt. Aber 96 Fans, warum sollten die zum VfL überlaufen? Die haben selber eine gute Mannschaft im letzten Jahr immer wieder gehabt. Die sind halt 96 Fans. Und dann ist da halt nicht mehr so viel an großen Städten. Da hast du viele kleine Städte, wo man natürlich auch, eben weil dem VfL die große Bundesliga-Tradition natürlich fehlt, du halt nicht in den letzten 20, 30 Jahren junge Leute hattest, die in VfL-Bettwäsche geschlafen haben, weil sie einfach ja Hannover 96 Bettwäsche an hatten, drauf hatten oder von Eintracht Braunschweig oder Bayern München oder am ersten FC Köln. Ich war auch Köln-Fan, als ich aufgewachsen bin und Fußball gespielt habe. Und dann ist aber nichts mehr. Da kommt recht schnell die Grenze, die ehemalige Grenze. So, da war es dann eh vorbei. Das mit der Tradition stimmt ja in dem Sinne, dass du halt, gesagt, in Wolfsburg lange keinen Bundesliga-Fußball gehabt hast. Und ich denke gerade Kinder, und da fängt's ja an mit dem Fansein und da wird ja auch der Samen des Fanseins wird da ja in den Boden gesteckt. Wenn du da nicht begeistert wirst von einem Verein, und das ist natürlich ganz schwer, wenn du nicht in der ersten Liga spielst, ja, dann suchst du dir anderen Vereine aus. Und ich glaube, den Prozess, dass jetzt Fans ranwachsen, der kommt halt, der ist jetzt halt in Gang gegangen. Also spätestens seit 2009, aber auch schon vorher. Und es ist halt nichts, was über ein, zwei Jahre passieren kann. Und ketzerisch könnte ich sagen, ich war 2009.
200 Leute ist natürlich trotz alledem sehr, sehr wichtig für einen Verein, okay, der jetzt um nicht den Titel mitspielt, der sich aber für die Champions League qualifizieren kann.
Da gebe ich vollkommen recht. Aber da geht, und jetzt werde ich auch ein Argument liefern, was mir selber fast im Halse stecken bleibt. Aber was man immer nicht vergessen darf, ist natürlich, dass sagt die Fans in Wolfsburg leben natürlich. Also es gibt ja jetzt kaum Fans irgendwie in Frankfurt. Okay, ein Freund von mir lebt da und ich ziehe da auch bald hin. Dann gehe ich auch zur Eintracht natürlich dann, wenn der VfL kommt. Aber es ist ja nicht so, dass da eine große Fanbasis ist in dem jeweiligen Bereich. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Schalke in Hamburg spielt oder in Berlin, dann kommen bestimmt schon kommen bestimmt Hunderte aus der jeweiligen Stadt, die da halt versprengt sind und die da leben, aber halt trotzdem Schalke-Fans sind. Gleiche gilt natürlich für die Bayern, für Stuttgart, für jeden Verein. Da ist natürlich auch schon mal an sich schon mal weniger. Und dann kommt das Argument, was ich eben meinte. Ist natürlich so, dass in Wolfsburg super viele Leute halt bei VW arbeiten. So, Punkt. Und da gibt's halt verschiedene Schichtsmodelle. Da gibt's ja auch Gleitzeit. Aber ist natürlich ganz schwer, einem Arbeitgeber zu erklären, auch gerade jemand wie VW. Also morgen wäre ganz cool, wenn ich dann vielleicht nicht um 7:30 hier auf Mathe stehen müsste oder um 9, sondern ich fahre halt zum Auswärtsspiel nach Frankfurt. Das sind von uns aus mit dem Zug dann, weiß ich nicht, wie lange schnell der fährt, 4-5 Stunden. Wahrscheinlich ein bisschen länger, selbst mit dem Auto bei den Witterungsverhältnissen nicht unbedingt easy. Und wenn du weißt, wenn du bei VW mal zweimal zu spät gekommen bist heutzutage, dann war es das dann auch mit deiner Arbeitskarriere, weil du dann auch auf der Straße fliegst. Das ist dann halt schwierig. So. Und weil es ja viele junge Leute sind, sind natürlich auch viele auch dabei, die zur Schule gehen. Und das ist einfach was, ja, das sind viele Symptome halt so. Klar wünsche ich mir auch, dass mehr Leute hinfahren. Aber man muss auch mal sehen, dass wenn es halt Sonntagsspiele zum Beispiel sind, hast du eigentlich generell halt doch einen ganz guten Anteil an Wolfsburg-Fans, die dabei sind. Aber klar, es gibt immer diese Spiele, letztes Jahr auch in Gladbach unter der Woche. Ja, da hätte ich da jeden Fan mit der Hand begrüßen, Handschlag begrüßen können vor dem Spiel, locker geschafft. Aber ich glaube halt, dass man das jetzt nicht unbedingt auf eine fehlende Leidenschaft wie schieben kann, sondern das ist zum großen Teil einfach auch, ja, den Umständen geschuldet.
Naja, gut, das ist ja das große Problem. Das ist ja wie wenn der Pfarrer in der Kirche sich über die beschwert, die nicht kommen, dann tut er denjenigen Unrecht, die sich gerade seine Klagen anhören. Ne? Also wenn wir jetzt über die 200 Fans uns beschweren, die nach Frankfurt fahren, dann tun wir natürlich genau gerade diesen 200, tun wir damit sehr Unrecht. Weil das sind die Armen, die ihren Kopf hinhalten für die 800, die nicht mitgekommen sind. Aber findest du nicht, dass es ein bisschen... Ich weiß nicht, ich finde, das hat immer so ein bisschen was von Unsouveränität, wenn man dann mit versucht, das argumentativ zu untermauern, warum das jetzt einfach so ist, dass es weniger Fans gibt. Also ich meine, andere arbeiten auch im Schichtbetrieb und es gibt auch andere Regionen, in denen es viele konkurrierende Fußballclubs gibt. Wäre es nicht einfach viel souveräner, dass man sagt, ja, das ist halt jetzt einfach so, wir haben halt keine so große Fanbasis, aber wir haben vor, dass die wächst. Wäre das nicht
Ich meine, klar, das ist ja so. Ich wollte aber nur erklären, was da die Symptome sind, weil man muss ja auch sehen, Wolfsburg hat momentan, ich weiß gar nicht, 130.000 oder 20.000 Einwohner. So, und ist halt, wie gesagt, in dieser Region, wo es halt zwei starke Vereine gibt, sind seit mehreren Jahren in der Bundesliga, verhaftet. Und ja, ich meine, es ist einfach ein Prozess. So, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Du sagst vollkommen recht. Das ist was man immer wieder sagen sollte. Aber es gibt natürlich auch Gründe, warum halt, ich sag mal, 400 wären es auf jeden Fall, wenn halt vielleicht auch, wenn die anderen Lebensumstände wären oder wenn wir halt mehr Leute hätten, schon wenn wir schon 20 Jahre in der Bundesliga spielen, oder sind wir fast schon 20 Jahre, sagen wir mal 30 Jahre in der Bundesliga spielen würden, dann gäbe es ja auch noch mehr Leute, die irgendwo anders wohnen würden, dahin kommen. Aber klar, es ist einfach eine Sache, da ist Wolfsburg hinten dran, was halt andere Vereine denen voraus haben, gar keine Frage. Andererseits, ja, muss man ganz klar sagen, dass der Standort
auch besonders ist. Wie erklärst du denn das dann das bei Pokalspielen zu Hause gegen, wissen wir, was das Hoffenheim letztes Jahr, wo dann 12.000, 13.000 Leute da waren? Was war das letztes Jahr, das Pokalspiel?
Ich weiß gar nicht, Hoffenheim war gegen Hoffenheim gespielt, also was kann sein, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich meine, man muss schon sagen, dass natürlich die Leute auch in Wolfsburg, welche sind, die klar verwöhnt waren, viele auch von 2009 und den ein, zwei Jahren vorher. Und dann auch manchmal einfach, wenn Spieler oder Teams kommen, die nicht ganz so super attraktiv sind, vielleicht dann einfach auch nicht hingehen. Das ist einfach so, klar. Und dass man jetzt auch nicht die Leidenschaft in der Breite, sage ich mal, hat, wie es halt wie gesagt, auf Schalke oder Dortmund oder sowas ist, ist einfach so, natürlich, keine Frage. Aber ich finde immer, das kann man nicht direkt immer auf alles projizieren, denn die Jungs, die in der Kurve da stehen, bin ich ganz ehrlich, die singen da die 90 Minuten durch. Da habe ich auf Schalke schon Spiele erlebt, wo ich öfter früher war. Da war aber viel, viel öfter mal Stille. Und da wurde viel schneller mal gepfiffen. Also ich finde es immer schwierig, von der Quantität auf die Qualität zu schließen. So. Und, und dagegen wehre ich mich vielleicht ein bisschen. Weil klar, dass es weniger gibt, das ist ja keine Frage.
Ja, das kann man ja auch sicher nachvollziehen. Was ich immer noch so ein bisschen mich frage, ist, was ist denn jetzt Wolfsburg eigentlich? Also ich finde, zum Beispiel, wenn man sich euren Trainer anguckt und eure Kaderzusammenstellung, dann passt das zwar jetzt gerade sportlich hervorragend zusammen. Ich hätte das aber ehrlich gesagt so nicht erwartet. Also für mich steht Dieter Hecking für einen bodenständigen Typen, von dem ich jetzt aber nicht den Zauberkombinationsfußball erwarte, sondern gut, der weiß halt, wie man mit drei Sechsern die Mitte dicht machen kann. Und Konter hat er ihnen beigebracht. Und auf der anderen Seite hat man aber diesen hochtalentierten Kader mit vielen Jugendspielern, die zweifelsohne sehr talentiert sind und jetzt halt so richtigen Hochkalibern wie De Bruyne, Schürrle, der jetzt dazukommt. Für was steht denn jetzt Wolfsburg? Seid ihr Champions League? Seid ihr Europa League? Was ist eure...
Also ich würde gar nicht sagen, dass wir einen bodenständigen Fußball spielen, der aus Sicherheit bedacht ist. Also glaube ich eigentlich eher nicht. Und ich glaube auch, man tut Dieter Hecking ein bisschen Unrecht mit, wenn man ihn immer mit dem vergleicht, was er in Nürnberg gearbeitet hat zum Beispiel. Weil das war ja klar seine letzte Station vorher. Denn man muss ja einfach vergleichen, was er da für Möglichkeiten hatte mit Spielermaterial und bei uns. Und das, wenn man bei einem, sag mal, nicht kleineren Verein, der selbst in Nürnberg ist ja auch ein großer deutscher Verein, aber bei einem Verein, wo natürlich andere Mittel einfach nicht bereitstehen, anders Fußball spielen muss, um auch drin zu bleiben in der Liga, ist ja vollkommen klar. Und hat er eine Weile gedauert, um sag ich mal, auch seine Spielidee zu entwickeln in Wolfsburg und den Gegnern anzupassen? Sicherlich. Aber er kam jetzt auch nicht unbedingt in einer super einfachen Lage nach Wolfsburg. Also das war ja mitten in der Saison damals, da war alles noch im Umbau, Klaus Allofs war ja auch gerade erst da. Also das war schon was, das war sicher nicht leicht. Und man sieht aber, glaube ich, und ich hatte dieses Jahr das Glück, dass ich wirklich jetzt mal eigentlich alle Spiele mir angucken konnte, weil ich zum ersten Mal seit Jahren nicht selber in der Halle stand, immer samstags. Man sieht einfach einen ganz klaren Sprung in der Spielkultur. Und es ist halt nicht mehr, wir stehen hinten drin und gucken, dass wir irgendwie vorne eine Bude machen und danach, ja, gucken wir mal, dass wir hinten dicht sind. Sondern es ist wirklich ein toller Kombinationsfußball. Der Ball wird gehalten. Und jetzt vielleicht viele, die nur das Spiel gegen Bayern gesehen haben, das ist ja nicht das Spiel des VfL. Dieses schnelle Umschalten und einfach nur hinten drin stehen. Das war einfach jetzt das Bayern-Spiel. Da hat man gesehen, okay, so können wir die halt packen, wenn wir mit denen mitspielen wollen, wie im ersten Spiel. Sagen, gut, das war ja auch eins, wo man, wenn Morandá da natürlich trifft, auch einen Punkt mitnimmt. Aber in der Vergangenheit haben wir versucht, mit dem VfL, mit dem Bayern mitzuspielen, dann wäre ins offene Messer gelaufen. Und jetzt spielen wir halt mit viel Ballbesitz. Ja, wir lassen den Ball gut hinten durchrotieren. Hat natürlich das Problem, dass wir keinen wirklichen, ja, längeren Stürmer hatten als Olic, dass wir nicht viel mit Flanken arbeiten konnten, sondern durchkombinieren wollten. hoffen wird es besser, hoffentlich mit Dost und vielleicht mit Bendtner. Aber es ist schon ein ganz anderer Fußball. Und wenn ich jetzt sagen soll, ist das Europa League, ist das Champions League? Klar, das Ziel ist Champions League. Und ich glaube, wenn man sich die Tabelle jetzt anschaut, dann wäre es doch jetzt wahrscheinlich Stand jetzt eine Enttäuschung, wenn es am Ende nicht reicht, in der Champions League zu spielen. Ob wir aber in Europa jetzt schon eine Nummer sind, die wirklich dahin gehört, die Champions League. Ich glaube, das können wir beweisen, wenn wir es gegen Lissabon spielen in der Europa League. Jetzt in der K.O.-Runde, K.O.-Runde nicht, aber dann das Achtelfinale. Es ist ein Prozess, ganz einfach. Und ich glaube, die Ansprüche sind hoch. Die Ansprüche sind, dass der VfL da halt Champions League mitspielen soll jedes Jahr. Aber die haben natürlich auch viele. Also wir sind weit nicht die Einzigen, die den Anspruch haben. Und ich bin gespannt. Also ich freue mich einfach, dass wir nach Jahren, wo einfach so viel Misswirtschaft betrieben wurden und es keine klare Linie gab, wir wirklich ein Konzept haben, wir eine gute Jugendarbeit haben, wir junge Spieler einbauen und uns mal auch einen Schürrle leisten. Wie gesagt, ich denke, es ist zu viel Geld für Schürrle, aber
mal einen Schürrle leisten. Ja. Das ist schon eine echt schöne Formulierung.
Ja, obwohl ich auch mal frage, ist halt, ich meine, ich sag es für mich, ich glaube, es ist zu viel Geld, weil ich nicht weiß, wie viel er uns besser macht, so, weil wir, glaube ich, auch sehr
hohe Qualität. Ich habe letztes Jahr schon einen De Bruyne geleistet in der Winterpause, also es ist jetzt, und da waren ja auch keine sportlichen Erfolge, die das gerechtfertigt hätten, finanzieller Art. Und ja, das ist ja dann dieser Kritikpunkt.
Ja gut, aber das Ding ist ja immer,
die einfach das Geld nicht haben. Und das
ja, nee, ich verstehe natürlich auch jeden, der sagt so, ja, aber am Endeffekt, wenn wir mal gucken heutzutage in ganz Europa eigentlich Fußball, welcher Verein erwirtschaftet denn wirklich, also gerade von denen, die oben mit dabei sind, wenn wir jetzt einmal Real, Bayern und Man U und die, wo ich diese Cash-Cows rausnehmen, erwirtschaftet PSG so viel Kohle, dass die sich, ich will jetzt nicht den VfL mit denen vergleichen, aber ich denke wirklich, irgendwo müssen diese Hochgeräte ja auch spielen, so. Und es gibt halt eine Handvoll Teams, die haben das Geld dafür, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und deswegen sage ich immer, es gibt halt für mich kein gutes oder schlechtes Geld. Es kommt halt irgendwo her. Ja, der eine hat einen Mäzen, der andere hat einen Scheich. Irgendwer hat, wie die Bayern halt über Jahre.
Das ist ja alles egal, oder? Das ist ja auch ja, so eine Grundsatzfrage, welchen Fußball man will. Will man, zumindest in Deutschland, das war ja auch die Diskussion der Bayern in der Winterpause mit dem Trainingslager und dem Freundschaftsspiel in Saudi-Arabien. Will man dieses Geld denn?
Ja, aber das ist halt das, was ich immer denke. Ich glaube, wenn man sich, wenn man Bundesliga-Fan, also generell, egal, glaube ich, welcher Verein, dann muss einem einfach wirklich klar sein, dass das sind ja dann 18 Teams, je nachdem, welche sich da gerade jedes Jahr für qualifizieren. Das sind halt Wirtschaftsunternehmen, Punkt. So, und ich glaube, wie jede andere Firma in der Welt halt auch, sucht man halt nach der besten Belegschaft, um das größtmögliche Ergebnis rauszuholen. Also möglichst viel Geld zu machen. Und klar, gibt es schon viele, die das viel romantischer sehen und denken, dass man als Fan da auch ja für gewisse Werte halt ist, wenn man für einen Verein ist. Aber ich glaube einfach, dass das ja ein Irrglaube einfach ist. Denn im Endeffekt ist jedem Verein, ist den Freiburgern, aber auch den Schalkern oder den Dortmundern oder im VfL oder in Bayern sind die Fans irgendwo am Ende auch ein bisschen egal, so, weil die müssen halt gucken, dass sie überleben. So, also sie müssen das Geld reinschaffen, die müssen Erfolge haben, das Stadion muss voll sein. Und das ist halt der eine Grund, warum die da sind. Wenn da sportliche Erfolge rumkommen, rechts und links, super. Die einen machen es vielleicht ein bisschen nachhaltiger, die anderen ein bisschen weniger nachhaltig. Am Endeffekt ist es halt ein Riesengeschäft und da muss man halt klarkommen als Fan. Und wenn man halt sagt, okay, das will ich alles nicht, mal alles zu kommerziell, gut. Aber ich frage mich immer, wie weit geht man dann runter? Ich habe Freunde, die haben früher bei der Ausbildung, die haben Bezirksliga-Fußball gespielt, die haben da in einer Woche stellenweise 500 Mark zugesteckt bekommen, sind gewechselt im Sommer von einem Verein zum nächsten, wo sie bei dem einen Verein ausgebildet worden, weil es da mehr Kohle gab. Aber
es ist ja auch die Frage, wo kommt das Geld her? Wie wird es generiert? Also deswegen gerade ja. Bayern angesprochen, also das gibt es da dann ja, gar keine moralische Verpflichtung, dass man zumindest ein bisschen als Fan sich auch Gedanken drüber macht?
Also ich sag mal so, klar sollte jetzt nicht irgendwelche Geldwäschegeschäfte mit kolumbianischen Drogenhändlern das Geld reinkommen, aber ich frage mich immer, was ist besser, wenn mein Verein in 70er, 80er Jahren einfach als erster vielleicht, wie die Bayern, das kann man doch sagen, professionell gewirtschaftet haben und die dann halt das Geld ja angelegt haben und clever gewirtschaftet haben, ist das dann mehr wert, als wenn ich jetzt was ich wie Bayer Leverkusen, nehmen wir mal das Beispiel, weil die ein bisschen mehr Tradition haben als wir, wenn du da einen Konzern hast, der eine Stadt, Leverkusen, die ja auch augenscheinlich nicht die schönste ist, ist Wolfsburg auch nicht, aber den Menschen, die dort leben, halt was geben will. Ja, Sport und jetzt nicht nur Breitensport, da macht ja Bayer Leverkusen auch unglaublich viel in der Region hier, aber halt sagt, nee, wir wollen auch halt so einen Standpunkt oder so einen Standort sein für Spitzensport. Und Leverkusens Fall natürlich auch, da hat VfL sich ja in der Vergangenheit ja auch vorgetan, halt für andere Sportarten, dass wir Leichtathletik haben, dass wir Judoka haben, dass wir Basketballer haben. Und dafür geben wir halt Geld aus. Und das Geld kommt halt dann aus der Konzernkasse. Da frage ich mich immer, ja, ist das dann wirklich so schlecht? Ist das so schlecht, wenn Dietmar Hopp sagt, nee, ich möchte halt hier jetzt in Hoffenheim ein Stadion bauen und möchte, dass wir hier guten Fußball zeigen, möchte hier auch mit einem Bernhard Peters, ja, dem Hockey, Ex-Hockey-Nationaltrainer, einfach eine tolle Jugendarbeit aufbauen und hier was Nachhaltiges schaffen. Ich verstehe jeden, der sagt, nee, das ist mir irgendwie unsympathisch, weil ich denke, die Traditionsvereine sollten ihr Geld erwirtschaftet haben in den letzten 20, 30 Jahren und die sollten halt da oben mitstehen, die meisten Fans haben. Gut, aber dann frage ich mich halt, warum war Gladbach, warum war Dortmund, warum war auch Schalke, warum waren die pleite zwischendurch? Ja, wo ist denn das ganze Geld hin, was die eigentlich auch verdient haben? Und wenn wir dann bei Moral sind, ist das denn moralisch, das Geld von Gazprom zu nehmen? Ist es denn moralisch? Also das ist ja, du kannst, glaube ich, fast bei jedem Sponsor kannst du irgendwas finden. Ist es moralisch, wenn du in Bremen von so einem Hühnerzüchter dir das Geld nimmst? Also wie gesagt, ich finde es ganz, ganz problematisch, wenn man da immer anfängt, dann auf den Finger auf andere zu zeigen. Denn im Endeffekt glaube ich auch, dass jeder Verein froh wäre, wenn er ein bisschen mehr Geld hätte.
Also ich glaube, dass das bisschen problematisch bei der ganzen Sache ist, dass das letztlich eine Frage ist, die jeder für sich entscheiden muss. Und das, klar, hast du jetzt ganz oft angesprochen. Aber bevor wir jetzt einen noch größeren Rahmen schlagen, würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir doch wieder kurz auf dieses sensationelle 4:1 zurückkommen. Und da würde ich ja jetzt dann mal, weil ich erwarte, dass da die etwas neutralere Meinung kommt, den Stefan fragen, waren die Bayern nicht vielleicht auch einfach richtig schlecht in dem Spiel? Also klar, Wolfsburg gut, aber Bayern, Verteidigung, was war da los?
Bayern wirkte sehr nervös. Bayern stand, wie sie es ja häufiger machen, sehr hoch, sind dann einfach überspielt worden. Ich glaube nicht, dass diese Leistung der Bayern exemplarisch stehen wird für den Rest der Rückrunde. Das Bayern-System ist mit Sicherheit nicht entschlüsselt, sondern die waren einfach noch nicht bereit. Und es gab diese eine Situation, wo man auch gesehen hat, dass es einfach aus irgendeinem Grund die Mannschaft sehr nervös war, als Arnold den Freistoß von Alonso verhindert hat, kurz vor der Halbzeit. Und es dann da zu so einer Rudelbildung kam und sich dann wirklich fragt, wieso muss Alonso sich da jetzt so aufregen als alter, erfahrener Spieler? Wieso muss er sich in dem Moment, und da steht es noch 1-0, alles noch drin, da anlegen mit Arnold, der 20 Jahre alt ist? Ich glaube einfach, dass das Bayern da in dem Moment noch nicht ganz da war. Wahrscheinlich besser für Bayern, dass sie jetzt nicht da waren. Wie Guardiola das heute gesagt hat, besser jetzt verlieren und wissen, dass man verlieren kann und sich klar darüber sein, dass man eben auch kämpfen muss. Und er hat ja selbst gesagt, standen einfach zu weit vorne, die Verteidiger. Und Dante ist offensichtlich ohnehin über seinem Leistungszenit. Boateng sah jetzt auch nicht besser aus. Aber solche Spiele gibt's dann eben. Und Wolfsburg hat sich dann natürlich da auch in einen Rausch gespielt. Und wenn man das zweite, das dritte und das vierte Tor sieht, lange Bälle, wunderbar, wunderbarer Abschluss. Auch das zweite Tor erzielt, ja nicht unbedingt in den Winkel, sondern er trifft den Ball einfach nur, der Bastos, und er geht irgendwo hin und fliegt dann ins Tor. Der kann ja genauso gut über Stadiondach fliegen in dem Moment. Gibt dann eben so Tage, da funktioniert es. Es hat funktioniert für Wolfsburg. Ich würde mir da um die Bayern keine großen Sorgen machen.
Das war jetzt auch nicht direkt die Frage. Aber vielleicht kann man wirklich das Spiel letztlich so runterbrechen. Auf der einen Seite hat sehr viel funktioniert, auf der anderen Seite war sehr viel noch im Argen. Und ich finde aber insgesamt, wenn man sich jetzt einfach mal Hin- und Rückspiel anguckt, dann ist das durchaus verdient, dass Wolfsburg da jetzt mal einen Sieg landen konnte, weil sie waren auch schon am ersten Spieltag wirklich gut. Sie hätten eigentlich ein 2-2 erreichen müssen, auswärts in München. Und so war das doch jetzt dann irgendwie dann auch okay. Und wir hatten auf jeden Fall einen spannenden Auftakt in die Rückrunde. André, sag mir jetzt noch kurz, jetzt musst du wirklich die Karten auf den Tisch legen. Zweiter, dritter, vierter, wo landet ihr? Oder wie mir darfst du auch erster sagen?
Ich hatte letzte Woche witzigerweise, eigentlich zu einem Basketball-Thema, ich habe ein Interview mit Stefan Kießling, also sehr unglaublich cooler Typ, hätte ich nicht gedacht, für einen Fußballer wahnsinnig, wahnsinnig eloquent, also super viel, also auch so super eloquent, das wäre jetzt, war ja mehr ein Komplice halt gerade. Nee, also super cooler Typ, hat sich super viel Zeit genommen, und am Ende haben wir uns dann so ein bisschen geeinigt, dass, Hauptsache Champions League, das wäre dann okay für beide Vereine, für uns Werksvereine, ich glaube jetzt einfach, dass das für den zweiten Platz am Ende auch behalten werden. Der Vorsprung ist jetzt schon nicht so gering, aber muss ja ganz klar sagen, dass wir natürlich lange nicht so gut sind, wie wir da am Freitag aussahen, sondern das ist halt immer noch ein ganz klarer Prozess mit dieser doch immer noch relativ jungen Mannschaft. Und jetzt, wenn Schürrle kommt, wie gesagt, mal gucken, das ist auch immer schwierig, wenn du halt so einen prominenten Mann da einbauen willst in so eine funktionierende Einheit. Und gerade da sind wir auch, ich will nicht sagen überbesetzt links, aber da haben wir natürlich Leute, die nicht ganz so schlecht auch spielen. Nee, ich freue mich einfach. Also als VfL-Fan hast du ja irgendwie auch immer eine Wellenbewegung drin. Mal wirst du Meister, zwei Jahre vorher steigst du am letzten Spieltag fast ab. Und jetzt, ja, wenn es wieder nach oben ausschlägt, dann bin ich eigentlich ganz froh. Aber ja, ich glaube, wir sind Zweiter am Ende. Mhm.
Gut. Definitiv kann man sagen, die Liga kann ja doch noch überraschen. Und es ist vielleicht auch allgemein betrachtet jetzt gar nicht so schlecht, dass es jetzt mal nur in Anführungszeichen 8 Punkte zwischen Platz 1 und 2 sind und nicht 14. André, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns und mit dabei warst. Ich kann allen da draußen nur zurufen, folgt ihm bei Twitter @rayvogt und hört seine hervorragenden Podcasts. Und André, würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder in der Runde begrüßen dürfen.
Sehr gerne, immer mal wieder. Mach's gut.
Du auch. Bis bald.
Ciao.
So, Stefan, und wir reden ein bisschen weiter über den Spieltag. Lass uns mal weitermachen mit einem der Konkurrenten um die Champions League, Fragezeichen. Gladbach in Stuttgart, 1-0 gewonnen. Was nehmen wir mit aus diesem Spiel?
Wir nehmen zumindest mit, dass das Niedermeier auch in der 92. Minute es nicht schafft, aus 3 Metern das Tor zu treffen und sich dabei dann noch die Hand verletzt. Und für Gladbach sieht es einfach ganz gut
aus. So, jetzt habe ich gerade, also jetzt hast du gerade... Du hörst dich leider gerade an wie das Stuttgarter Aufbauspiel.
Was?
Du hörst dich leider gerade an wie das Stuttgarter Aufbauspiel, doch eher stockend. Ich habe, für Gladbach sieht es ganz gut aus, nichts mehr gehört. Aber ich denke, das kann man als
Das liegt vielleicht an dem Internet hier. Die haben wahnsinnig viele Offensivoptionen ja weiterhin. Jetzt ist Hermann hat das Tor geschossen, dann haben sie ja Hazard, der nicht gespielt hat, weil er krank war. Mhm. Immerhin auf der Bank saß, dafür spielt dann Fabian Johnson, dann kommt Traoré, kommt zurück vom Africa Cup of Nations, André Hahn wird irgendwann zurückkehren, Raphael, Kruse, Rogata, das ist schon vorne wahnsinnig stark. Xhaka spielt eine tolle Saison.
Hat jetzt verlängert, heute glaube ich sogar.
Bis 2019, ganz tolles Bild ja auch, dann wie Eberl und Xhaka beide lachen. Und ist ja auch eine tolle Entwicklung, die Xhaka genommen hat, der vor anderthalb Jahren ja eigentlich jede Woche war er irgendwie bei Inter Mailand oder bei Juventus. Der war ja gar nicht auf den Verein konzentriert und das hat sich ja doch geändert in diesem Jahr. Tut ihm ganz gut, glaube ich, nur eine gelb-rote Karte für ihn. Und ansonsten nicht weiter negativ aufgefallen, was ja immer so sein Problem war.
Das sagt schon viel. Wenn das etwas Positives ist, wenn man sagt, er hat nur eine gelb-rote Saison gesehen. Und was nehmen wir über Stuttgart mit? Ich persönlich war ja sehr überrascht von der Stimmung im Stadion, gerade vor Anpfiff. Ich hatte ehrlich gesagt eher den Eindruck, da dampft's richtig im Kessel und sieht aber doch so aus, als hätte die Winterpause da gut getan. Wie erwartest du, dass da weitergeht? Wie ist deine Einschätzung?
Ich war auch überrascht zu sehen, dass dann diese Choreo, die ja wirklich richtig großartig aussah. Ich kann Stuttgart überhaupt nicht einschätzen. Ich sehe Stuttgart relativ wenig. Das, was ich sehe, das begeistert mich dann nicht wirklich. Und einer der Vereine, die da unten drin bleiben werden, also da rutschen jetzt ein paar Vereine rein, wie Paderborn, Hertha, Stuttgart, Hamburg. Vielleicht wird's für Dortmund noch kritisch, Freiburg. Also die jetzt da unten stehen, werden auch länger drinbleiben und Stuttgart gehört definitiv dazu. Also da sehe ich jetzt auch nicht, dass sie schnell sich aus dem Keller entfernen werden.
Vielleicht wird es dann auch tatsächlich so eins der Spiele, auf das man zurückblickt und sagt, da hat man es eigentlich schon gesehen, wenn du solche Spiele 0-1 verlierst, dann geht's für dich runter. Aber wir werden es sehen. Dann lass mal noch zu zwei anderen Teams sprechen, die meiner Meinung nach ähnlich schwierig anzuschätzen sind, nämlich Augsburg gegen Hoffenheim, 3-1 am Sonntag. Das, was ich persönlich aus diesem Spiel mitnehme, sind zwei Tatsachen. Das eine ist, wenn zu viel Schnee liegt, dann sollte man wirklich die 16er-Linien freiräumen lassen. Ich glaube, der Schiri hatte wahnsinnig Glück, dass es dazu keine strittigen Situationen kam. Wenn bei Hoffenheim, wenn Firmino auf 110% läuft, aber sonst niemand, dann hilft es denen auch nicht. Was nimmst du mit aus dem Spiel?
Ich war wieder mal begeistert von Augsburg, wie konsequent sie das Durchziehen ihr Spiel, wenn man das 1-0 sieht, was für eine großartige Flanke von Heuberg, einfach nochmal Qualität auch dazugekommen ist in der Winterpause. Klar kommt G dann aufs Spielfeld, aber ja, Dortmund gar nicht gespielt hat und spielt jetzt nicht überragend, aber man sieht schon, dass es eher den Verein auch verstärken wird. Und Bobadilla trifft, also erstaunt einfach, was die in Augsburg, mit welcher Ruhe die das aufgebaut haben, wenn man sieht, wo sie vor 2 Jahren waren in der Winterpause und wo der Verein jetzt ist, mit weiterhin Reuter und Weinziel, wie ein Spieler wie Halil Altintop einfach da zum Leader nochmal geworden ist in der Mannschaft. Also ich gehe davon aus, dass Augsburg da oben drin bleiben wird. Hingegen bei Hoffenheim, ich kann die einfach sehr, sehr schwer einschätzen, weil du, wie du sagst, Firmino, Volland und dann wird es ein bisschen kryptisch. Abraham sah gestern in einigen Situationen skurril aus, also diese Kopfballrückgabe, die er da auf Baumann hatte, der Ball dann fast reingegangen ist. Ich weiß es nicht, kassieren weniger Tore in diesem Jahr, aber ansonsten gehe ich nicht davon aus, dass Hoffenheim, die ja dann immer gerne schnell auch von Europa wieder reden, in die Nähe kommen werden.
Und definitiv lohnt sich derzeit einfach immer, Augsburg-Heimspiele zu sehen. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Ich fand das auch eine sehr schöne Platzierung am Sonntagabend, nochmal so ein schöner Rausschmeiß aus dem Spieltag. Das habe ich sehr gerne gesehen. Und wo wir gerade von Mannschaften reden, die in der Nähe von Europa sind, da könnten wir ja eigentlich auch gleich über Schalke gegen Hannover sprechen. Und es trifft sich hervorragend, dass wir dazu einen weiteren Gast in der Leitung haben, nämlich Thorsten Wieland vom Königsblock. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, hi.
Thorsten, wir haben, so viel kann ich verraten, im Vorgespräch, das glaube ich noch nicht im Livestream war, haben wir noch kurz darüber sinniert, ob du jetzt wohl einen dicken Hals hast, wenn du in diese Schalte reinkommst. Wie dick ist er denn?
Ja, ich sag mal so, mein Bein zuckte und ich war dazu bereit, den Hünteler zu machen, aber ihr habt mich ja noch nicht reingelassen. Und insofern musste ich hier sitzen und mich zurückhalten, aber schon okay.
Und wie lange hätten wir dich sperren sollen? Hättest du uns umgegrätscht? 6 Spiele gerechtfertigt oder viel zu hart?
Zu hart auf jeden Fall. Also meines Erachtens nach sind 6 Spiele ein Witz für einen Spieler, der halt vorher noch keine rote Karte bekommen hat. Ich denke, das war ein Frustfoul und da sehe ich also, ja klar, also das Foul an sich vielleicht 3 Spiele und den Vogel fällt nochmal ein dazu oder so. Ich denke, 4 Spiele wären eine harte Strafe, eine berechtigt harte Strafe gewesen dafür, aber 6 Spiele finde ich völlig übertrieben. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wird dir so ein Exempel statuiert und finde es halt schade, wenn es ausgerechnet bei meinem Club stattfindet.
Hattet ihr ja schon mal mit Jones.
Okay, aber der ist ja weit weg, ne?
Nee, aber also, da hattet ihr auch die 8 Wochen damals für Reus und es war ja dann auch nicht nur auf den Pokal begrenzt, sondern ging genau, ja dann auch in die Liga.
Genau, das war auch sehr nett. Ja, heute bei Twitter schrieb jemand, vielleicht wurde er mit Boateng verwechselt oder so, aber ja, ich finde einfach, wie gesagt, Hünteler ist natürlich so ein heißer Spieler, ja, er fällt auch manchmal auf, dass er so kleine Nickeligkeiten hat, dass er irgendwie sich beschwert und so, wenn was nicht richtig läuft, aber er ist kein böser Spieler, er ist halt nicht aufgefallen durch irgendwelche Tätigkeiten bislang oder so und das ist einfach, ich finde es einfach völlig übertrieben, ehrlich.
Ja, ich war ganz verwundert heute Morgen, als ich den Kicker gelesen habe und ich glaube, Timo Müller hat den Artikel geschrieben, der dann schreibt, Insider hatten schon vor Anpfiff prophezeit, der clevere Hunter werde sich gegen 96 die 5. gelbe Karte abholen. Spielt das vielleicht da noch eine Rolle in der Entscheidungsfindung?
Ich war kurz versucht, mal nachzuschauen, wie viel Spieler gegen Bayern München mitgemacht hat, ehrlich gesagt. Aber ich habe es dann heute doch nicht geschafft zeitlich. Das wäre vielleicht mal eine Idee, da mal nachzuschauen. Aber dann macht man sowas, macht man dann mit Trikot ziehen oder mit Ball wegschießen, ne? Und nicht, indem man irgendwie dem Gegner da irgendwie da ins Bein tritt, ne? Also das war halt schon. Da kam wahrscheinlich einiges zusammen. Er hat auch nicht gut ins Spiel gefunden selbst. Er hatte kein gutes Spiel gemacht und hat irgendwie Situationen gehabt, wo er gescheitert ist ein paar Mal hintereinander. Und weiß nicht, ob da mit Schmiedebach noch irgendwas vorher stattgefunden hat. Das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Aber natürlich war es rot, ja, gar keine Frage. Und war total bescheuert alles. Und aber trotzdem, diese 6 Spiele finde ich trotzdem übertrieben einfach.
War denn dieser
Zweiter gekriegt?
War denn dieser Frust, den Huntelaar hatte, war das ein persönlicher Frust oder war das auch so ein bisschen aufs Spiel bezogen? Also kann man das auch so ein bisschen für die Mannschaft sehen? Ich konnte irgendwie überhaupt nicht einschätzen, wie Schalke selbst jetzt dieses Spiel fand, wie auch die Fans das Spiel fanden. Wie hast du es denn gesehen?
Ich habe es so gesehen, dass es halt ein Spiel war, was eben, ja, es hätte eben genauso gut unentschieden ausgehen können oder verloren gehen können. Also die Chancen hat Hannover, ja. Es war ein Spiel, wo beide halt in Verteidigung durchaus halt auch Fehler gemacht haben und wo eben beide Teams halt zu guten Chancen gekommen sind. Und das war halt so ein Spiel, was halt die ganze Zeit auf der Kippe stand. Und so ein bisschen ähnlich war es am Ende der letzten, also Ende der Hinrunde am letzten Jahr eben auch gegen Köln, wo dann halt verloren wurde, wo man eine Halbzeit gut war und irgendwie das dann nicht geschafft hat. Und gegen Hamburg, wo es halt auch hin und her ging. Ja. Und diesmal wurde eben gewonnen, ja. Das war jetzt nicht alles total schlecht, wirklich nicht. Also es war einiges sogar ziemlich gut, wenn ich mir irgendwie die derzeit sehr beliebten Taktikblocks so durchlese, die waren alle voll des Lobes über das tolle Stellungsspiel, das Defensivspiel von Schalke. Die beachten nur irgendwie die Situation, finde ich. Also ich bin dann mal sehr verwundert, wenn ich dann lese, wie toll Schalke verteidigt hat. Und wenn ich mir dann die Zusammenfassung angucke und ich sehe 5 gute Chancen von Hannover, wo der Ball irgendwie ganz knapp auf der Linie vorbei tänzelt und das irgendwie ein Wunder war, dass dieser eine Ball von Nastasic nicht über die Linie geht, sondern irgendwie wieder rausspringt. Das Spiel hätte auch 3-1 verloren gehen würden. Da hätte ich mal gerne gewusst, ob da noch einer schreibt, ob die Defensive so stark war.
Wenn man nur auf den Deckungsschatten guckt, dann sieht man manchmal auch gar nicht, ob der Ball nicht hinter der Linie war.
Genau. Also, ja, das ist so ein Spiel, ein typisches Bundesligaspiel irgendwie von 2 Teams, die sich nicht schenken und wo halt jeder seine kleinen Chancen hat, ja, und der eine nutzt die eine dann eben, ja. Im Fußball ist eben viel Zufall und diesmal war es eben so. Und wenn man sagt, ob Schalke damit zufrieden war, also im Umfeld, also mit vielen Fans, mit denen ich jetzt gesprochen habe, da waren viele eben nicht sehr zufrieden, muss man mal sagen. Also, weil da gerade das Offensivspiel sehr, sehr eindimensional war. Es hat eben viel über Fuchs stattgefunden, der halt, ich glaube, 8 Torschüsse vorbereitet hat und irgendwie damit quasi Alleinunterhalter war.
Wahnsinn.
Und ja, wirklich. Und eben, dann wird eben darauf geachtet, dass Max Meyer eben offensiv halt nicht so gut zurande kam. Und dass Choupo-Moting und Huntelaar sich eben auch nicht so haben durchsetzen können. Aber andererseits ist das ja auch völlig okay, wenn so ein Außenbahnspieler eben mal die Chancen vorbereitet. Das ist ja völlig legitim, ja. Da muss man sich ja nicht für schämen. Und wenn eben Fuchs es dann ist, der dann eben 8 Chancen vorbereitet, dann hat Schalke eben trotzdem noch 8-mal aufs Tor geschossen. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Mhm.
Wie siehst du denn die ganze Sache rund um Boateng? Das war ja noch so ein Thema, was zumindest in den Spielzusammenfassungen sehr viel thematisiert wurde. War es denn im Stadion und unter den Fans auch so ein Riesenthema zum Anpfiff, dass er nicht gleich gespielt hat? Oder wurde das jetzt im Nachhinein ein bisschen größer gemacht, als es eigentlich war?
In der Sportschau ist Prinz ja ganz gut weggekommen. Da wurde ja gesagt, dass das Spiel halt besser wurde, als er reinkam. Und so habe ich es eigentlich auch erlebt. Also ich war eigentlich von vornherein der Meinung, dass er nicht auflaufen würde, weil in den Testspielen, die ich halt gesehen habe, hat das nicht so wirklich gut funktioniert mit ihm im Sturm. Und mit Huntelaar und Choupo-Moting hat es eben in der Hinrunde eben gut funktioniert. Ja, also dieses Duo hat sich daher nochmal gefunden und hat einige Spiele sehr gut gespielt. Und ich habe halt schon vermutet, dass Choupo eingewechselt werden würde, beziehungsweise reingebracht werden würde von Anfang an, wenn er früh genug da ist und wenn der Trainer meint, dass er jetzt nicht zu müde ist, ne? Aber wie gesagt, ich finde auch, dass als Prinz reinkam, hat er durchaus viel da vorne getan für das Mannschaftsspiel. Ja, er hat halt wenig selbst abgeschlossen, aber hat seine Mitspieler gut eingesetzt Und ich fand den Einsatz von Prince eigentlich ganz stark, muss ich sagen. Und das macht mir so ein bisschen Hoffnung für das Spiel morgen eben, weil Choupo-Moting ist halt schon der schnellere der beiden Spieler, wenn ich den jetzt mal mit Hüntelaar vergleiche. Und mit Prince, wenn er eben gut aufgelegt ist, ihn da als unterstützenden Spieler dabei zu haben, wenn dann so aufgestellt werden wird, das weiß man ja noch nicht so genau. Ich traue Di Matteo auch zu, sich da irgendwie was ganz anderes einfallen zu lassen. Aber so ganz grundsätzlich denke ich mal, das Spiel in München ist wahrscheinlich das Spiel, wo ich am allerersten noch auf Hüntelaar verzichten kann, freiwillig. Ja, weil das ist jetzt nicht so das Spiel, wo ich vorne den durchschlagskräftigen Stoßstürmer so benötige, der Hüntelaar Nummer ist. So, ne?
Und, wie schätzt du denn die Sperre für Hüntelaar in Bezug dann auf die Champions League ein? Macht das überhaupt noch einen Unterschied, dass er dann ohne Spielpraxis gegen Real spielt? Oder also habt ihr Real schon abgehakt? Oder?
Das Ding ist durch, oder?
Ganz genau, die klassische Frage.
Die klassische Frage, ist das Ding durch? Ja, was soll ich Ihnen dazu sagen? Also natürlich denkt jeder an die Spiele in der letzten Saison und keiner freut sich über so ein Los. Aber wird jetzt nochmal gespielt und man hat immer die Hoffnung, dass irgendwie im Fußballspiel eben auch alles möglich ist. Ja, da kommen von mir jetzt genauso Plattitüden, wie die wahrscheinlich von jedem Trainer kommen würden. Ja, oder wie Klopp gefragt wurde.
Wie schätzt du das ein, dass ein Hüntelaar jetzt dann ohne Spielpraxis in die Spiele gehen wird?
Ja, vielleicht geht er dann ja gar nicht in das Spiel. Mal gucken. Also wenn es jetzt vorher gut funktioniert mit Prince und Choupo, vielleicht gehen die ja dann ins Spiel. Müssen wir mal abwarten. Weiß ich nicht.
Das müssen wir definitiv. Und den Hüntelaar wird es wahrscheinlich wenig ärgern, dass jetzt zumindest das morgige Spiel verpasst. Ed Hassans Corner hat uns freundlicherweise seine Bilanz rausgesucht. Er hat 5-mal gegen die Bayern gespielt. 1 Sieg, 4 Niederlagen, kein Tor. Da wird jetzt auch nichts mehr dazukommen. Jetzt haben wir hier die interessante Konstellation, dass wir einen Dortmund-Fan und einen Schalke-Fan haben und man hätte sich natürlich eigentlich vor der Saison gedacht, ihr beide redet jetzt darum, wer den Bayern als nächstes ein Bein stellt und in der Tabelle ranrückt. Und jetzt steht ihr, ich weiß gar nicht wie viele Plätze, 14 Plätze auseinander. Stefan, jetzt 0-0 in Leverkusen habt ihr gespielt, im Topspiel. War das Spiel ein Maßstab oder kann man das noch gar nicht so wirklich zur Rate ziehen, weil Leverkusen auch ein ganz besonderer Gegner ist im Vergleich zu ganz vielen anderen Bundesligisten?
Leverkusen war ein ganz besonderer Gegner, weil es eben auch das erste Spiel nach der Winterpause war. Mhm. Und Leverkusen natürlich durch den Hinspielerfolg, wo sie einfach gezeigt haben, wie hoch sie uns dort angegriffen haben, ein anderer Gegner ist als jetzt Augsburg oder als dann Freiburg dann am Wochenende. Insofern kann man jetzt diese Kritik, die aufgekommen ist im Kicker und auch woanders, dass Dortmund viel zu viele Fehlpässe gespielt hat, kaum Chancen kreiert hat und spielerisch schlecht aussah, kann ich nicht nachvollziehen. Dadurch, dass man einfach mal schauen musste, dass die Mannschaft sich stabilisiert, dass du vielleicht mal kein Tor kassierst, da gehört natürlich dann Glück zu, was man diesmal hatte, dass Hummels den Ball da von der Linie holt, dass Castro in der anderen Situation auch nicht das Tor trifft. Aber darum ging es jetzt erstmal. Es ging nicht darum, irgendwie Leverkusen zu schlagen, was ja auch durchaus noch drin gewesen wäre. Aber 0-0 in Leverkusen, trotz der Heimbilanz von Leverkusen in dieser Saison, ist ja kein schlechtes Resultat. Dass es spielerisch mies aussah und dass es offensiv noch einiges zu tun gibt, ist ja klar, aber wenn man nach 18 Spieltagen dort unten steht, zählt es, glaube ich, mehr erstmal aufs Ergebnis zu schauen, als auf das Spielerische zu schauen. Insofern, es ist eine seltsame Situation für Dortmund, da muss man sich dran gewöhnen.
Ja, allerdings, wie lange glaubst du, hat denn diese Situation noch Bestand? Also da gibt's ja die unterschiedlichsten Meinungen zu. Watz gesagt, bereitet euch mal lieber darauf vor, dass das noch länger geht. Und andere rechnen, glaube ich, eigentlich damit, dass in 6 Spieltagen ihr wieder im gesicherten Mittelfeld steht. Wie siehst du es denn?
Ja, gute Frage. Wenn ich mir die Spiele angucke, dann kann man schon davon ausgehen, dass jetzt in den nächsten 4 Spielen durchaus 7-8 Punkte drin sind. Nur
also gegen Augsburg, Freiburg, Mainz und Stuttgart, nur für die Spielplan nicht auswendig im Kopf haben.
Genau. Jetzt ist es aber so, man hat auch zu Hause in der Hinrunde gegen Hannover oder gegen Hamburg nicht gewonnen, auswärts in Köln nicht gewonnen und in Paderborn nicht gewonnen. Alle Spiele, von denen eigentlich 3 Punkte erwartet worden sind. Insofern kann man jetzt auch nach einem Spiel in der Rückrunde ja nicht sagen, es funktioniert jetzt wieder. Da wird sich also viel gegen Augsburg zeigen. Es ist ein Heimspiel. Dortmund hat, wenn man jetzt die Bilanz bemüht, 3 Spiele in Folge ganz gut ausgesehen. Die haben Gladbach, Hoffenheim und geschlagen und 2-2 gegen Wolfsburg gespielt. Auch durchaus hätte gewinnen können, wenn Kehl Naldo bei einer Ecke nicht verpasst, so dass man da ja durchaus drauf aufbauen kann. Mal schauen. Ich finde es ganz interessant, wie Klopp das wieder angegangen ist heute in der Pressekonferenz, wo er einfach wieder den Druck komplett von der Mannschaft nimmt. Konzentriert sich ja alles auf ihn jetzt. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz richtig. Diese Wagenburg-Mentalität, die er da gerade beschwören will, das kreiert man ja ganz gut, indem man auch dann den Unmut der Leute, die nicht zum Verein gehören, auf sich zieht und so dann eben auch eine jetzt erst recht Stimmung im Verein erzeugt. Und das ist im Heimspiel immer ganz wichtig, dass man das Stadion auch hinter sich hat. Ich glaube, das hilft den Spielern sehr.
Ja, der sogenannte Pete Carroll-Effekt. Man sagt einfach, ich war's, ich bin schuld, bitte hasst mich, um diesen kleinen Super Bowl-Insider zu bemühen. Jetzt würde mich ja mal interessieren, Thorsten, bei mir persönlich ist es so, ich bin ja Bayern-Fan und am Anfang fand ich es noch durchaus witzig, dass Dortmund verloren hat und habe mich auch schon ein bisschen drüber gefreut. Und irgendwann dann hört das aber auf und man findet es dann eigentlich nicht mehr lustig, weil man das keinem anderen Verein wünscht und man kennt halt leider auch tatsächlich sympathische Dortmund-Fans. Wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt auf die nächsten Spiele guckst? Jetzt das Schalke-Spiel nehmen wir mal aus, das ist ja klar, aber Augsburg, Freiburg, Mainz, Stuttgart, hoffst du auf 0 Punkte für die Schwarz-Gelben?
Ja, klar.
Ist das tatsächlich so?
Ja, also erstmal schon, auf jeden Fall. Aber ich möchte dazu noch mal ganz kurz was erklären. Also wie ich das sehe, ist halt diese Sache von wegen diese Fremdeinschätzung und Eigeneinschätzung. Ich finde da gerade ist das, was mich total gewundert hat, ist ja, dass jetzt eben Borussia Dortmund plötzlich tatsächlich mit dieser Abstiegskampf-Selbsteinschätzung ankommt. Also ich bin jetzt nochmal derjenige, der jetzt eben Borussia Dortmund als starken Kader sieht, mit dem besten deutschen Trainer, den es gibt, und mit einer verunglückten Hinrunde. So, und ich bin jetzt davon ausgegangen, dass jetzt irgendwie in der Winterpause das Ganze auf Null gesetzt wird, ja? Dass man jetzt eben darauf hofft, in den wichtigen Situationen auch mal das Quäntchen Glück zu haben, ja? Und dass es eben ein Team ist, was locker irgendwie in der Lage ist, mal 8 Spiele in Folge zu gewinnen. So, weil es einfach von der Qualität eher das schaffen kann. So. Und wenn ich dann eben so ein Spiel dann sehe, oder ich habe es halt nur in der Zusammenfassung gesehen, aber wenn ich dann eben sehe und dann die Statistik lese und die vielen Fehlpässe lese und dann höre irgendwie, ja, wir sind im Abstiegskampf, da muss man auch mal den Ball hoch und weit rausschlagen, wir wollen keinen Champagnerfußball, dieses ganze Gesülze, dann frage ich mich.
Nun, aber das war jetzt ja auf den Gegner bezogen, dass man den Ball hinten rausgespielt hat.
Ja, warum auch immer.
Spielen und das wird gegen Augsburg nicht passieren und
lass mich doch mal
aufhören. Es ging darum, ja.
Dieses, wir wollen keinen Champagnerfußball, ist ja dieses, das ist ja diese Rhetorik schon, ja, dass dieses, ja, wir müssen beißen, wir müssen Gras fressen, wir wollen keinen Champagnerfußball. Und das ist im Prinzip so das, was mich gerade so ein bisschen schockiert, ja, dass eben man sich selbst quasi auf diese Fußsohle Fußball nach unten begibt und jetzt irgendwie von da aus versucht, sich irgendwie abzustoßen mit irgendwelchen wilden Schritten und eben sich nicht darauf besinnt, was man eigentlich kann, ja, oder wo jeder vorher gesehen hat, was so eine Mannschaft an Fußball zu leisten imstande ist. Und da ist
ja,
wirklich.
Aber wann hat man das zum letzten Mal gesehen? Das ist ja die Frage.
Ja gut, das aber hat
man die Saison ja nicht gesehen und insofern muss man sich vielleicht darauf besinnen, erstmal da wieder hinzukommen. Und da kommst du nicht mit Worten hin, sondern du musst dann tatsächlich erstmal dir Selbstvertrauen zurückholen. Und darum geht's gerade bei Dortmund.
Aber wir arbeiten ja gerade an den Sachen mit den Worten. Du hast ja gerade selber gesagt, es geht auch darum, in der Pressekonferenz diese Wagenburg-Mentalität aufzubringen. Und das ist genau das, was gerade Dortmund auch gerade macht. Also man versucht auch mit Worten, sich in diesen Abstiegskampf reinzubeißen. Und ich habe eigentlich erwartet, dass man mit Worten auch versucht zu sagen, oder zumindest mit dem ganzen Auftreten her und mit der ganzen Art und Weise, wie man sich gibt, das vergessen zu machen, was in der Hinrunde passiert ist und wieder da anzuknüpfen, wo man eigentlich herkommt. Ja? Und natürlich hat halt häufig nicht funktioniert.
Welcher Position bist du denn, wenn du vor dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten als Tabellen-17. Oder dann Tabellen-18. wenn du in das Spiel gehst, du kannst auch nicht sagen, hier, wir wollen die weghauen. Und du kannst es, wenn die Abwehr nicht steht, wenn du kein Selbstvertrauen hast, wenn du genau weißt, wir machen Fehler, gerade im Spielaufbau, wenn wir schnell angegriffen werden, deswegen überspielen wir einfach das Mittelfeld, indem wir den Ball nach vorne spielen, geben die Bälle dadurch natürlich schneller her, aber in Zonen, in denen es nicht so gefährlich wird. Es wird ja immer, Klopp wurde kritisiert dafür, dass er keinen Plan B hat, dann entwickelt er jetzt halt diesen Plan, der nicht schön aussieht, für das Spiel gegen Leverkusen. Und dann zieht er wieder Kritik auf sich. Das habe ich nicht verstanden.
Mhm. Ja, was ich halt nicht verstehe, ist halt dieses Nicht-Verstehen der Kritik verstehe ich gerade nicht. Also ich finde gerade, man kann völlig mit hohen Bällen agieren gegen Leverkusen. Das hat Di Matteo genauso versucht und Schalke hat eben ein Spiel gemacht, wo Schalke total schlecht aussah in Leverkusen, wo jeder nachher gesagt hat, hätte man eigentlich viel höher verlieren müssen, wäre total verdient gewesen, wenn Leverkusen ganz hoch gewonnen hätte. Aber im Prinzip war es ein unglückliches 0-1, was eben auch unentschieden hätte ausgehen können, wenn ich Çalhanoğlu als einziges großes Talent Freistöße hätte. Und es ist eben so, was mich jetzt gerade wundert, ist, dass man nicht einfach sagt, okay, wir haben so gespielt, wie wir gespielt haben, um es zu schaffen, sondern dass man sich jetzt daran, also ich habe das Gefühl, ganz Dortmund beißt sich jetzt an diesem Kicker-Text da fest und jeder sagt, ja, wir müssen jetzt, aber wir sind im Abstiegskampf und so. Dass dieses selbst als sich selbst runtermachen von wegen, ja, wir müssen jetzt die kleinen Dinge richtig machen und so, das verstehe ich nicht so richtig. Da fehlt jedes Selbstbewusstsein, finde ich. Also, und das schockiert mich eigentlich mehr als alles andere, weil ich halt vorher immer gesagt habe, okay, Dortmund, ich rechne fest damit, dass die da ganz locker unten rauskommen. Aber mittlerweile glaube ich, dass Dortmund selbst glaubt, dass man da hingehört, so ungefähr, ja. Oder dass man da Schwierigkeiten hat. Also mehr als ich eigentlich dachte, dass Dortmund diese Schwierigkeiten haben würde. Und das schockiert mich gerade so ein bisschen mehr als alles andere.
Vielleicht liegt das halt auch einfach an dieser episch schlechten Hinrunde, in der man, also weil wir auch vorher drüber gesprochen haben, wann es das letzte gute Spiel von Dortmund gab. Es gab gute Spiele, die waren halt alle in der Champions League. Also Minimum das Heimspiel gegen Arsenal war richtig stark. Und dann hatte man immer das Gefühl, okay, jetzt ist es halt wieder Dortmund und jetzt geht's halt los. Und dann haben die sich halt einen nach dem anderen reingehauen. Vielleicht ist das auch einfach, die haben ihr Selbstvertrauen ja nicht irgendwie mit einem Handstreich vom Tisch gefegt, sondern sie haben es schön kontinuierlich in 17 Grottenpartien, ich übertreibe jetzt ein bisschen, sich schön abgebaut. Vielleicht kommt das einfach daher. Aber auch interessant, dass du das so gar nicht verstehen kannst, weil ich hätte jetzt, also ohne ketzerisch sein zu wollen, aber ihr wart ja schon öfter jetzt in den letzten Jahren in der Situation, wo es auch tabellarisch zwischendurch gar nicht so lief. Und da hast du auch den Eindruck, dass ihr anders damit umgegangen seid.
Bei Schalke war es ja immer so, dass es irgendwie, das war dieser typische Verlauf, Tabellenverlauf von Teams, die halt so hinten dran sind, im Kampf um die Meisterschaft eben, immer nur so auf den Champions League Rängen. Immer in den Jahren, wo Schalke international einigermaßen ordentlich gespielt hat, sind sie in der Bundesliga-Tabelle eben abgesackt. Mhm. Und diesen Spagat zu schaffen, wie es ja eigentlich über Jahre eben nur Bayern München schafft, weil die nun mal eben zum einen die Erfahrung haben, zum anderen eben auch wirklich zwei Top-Kader beschäftigen. Diese Erfahrung, die wächst langsam und in den letzten zwei Jahren geht's ja nun mal so ein bisschen, ne? Also mittlerweile kommt Schalke eben, ja, wir müssen uns jetzt nicht über das einzelne Spiel im Einzelnen reden, aber so ergebnistechnisch schafft es Schalke, die Vorrunde in der Champions League zu überstehen und schafft es jetzt trotzdem dabei, in der Bundesliga oben dran zu bleiben. Und das war vorher eben nicht so der Fall. Ja, vorher war es eben, wie ich gerade sagte, in der Champions League, dann, wenn es in der Champions League ein bisschen weiter ging, war es eben in der Bundesliga schlecht, dieses Wechseln. Aber so krass unten drin, das war jetzt zum letzten Mal unter Magath und dann hat ja auch, ja, ich weiß nicht, da hatte ich eigentlich auch nicht das Gefühl, dass es so lange so weisen würde. Also dieses richtig große Zittern, weiß ich nicht, habe ich so nicht so richtig empfunden, muss ich sagen.
Aber es ist ja auch kein großes Zittern. Also ich glaube, dass in Dortmund immer noch sehr, sehr viel Vertrauen darin ist, dass man die Klasse hält. Nur geht es in Dortmund momentan ja auch darum, dass man schauen muss, wie man sich nächste Saison aufstellt. Es gibt immer noch, weiß nicht, ob es die Möglichkeit noch gibt, offiziell schon, dass Reus bleibt. Reus wird aber nicht bleiben, wenn die jetzt längere Zeit da unten stehen. Dafür müssen wir vielleicht auch schneller dann wieder aus dem Keller kommen, dass er dann Anfang März einfach weiß, okay, ich habe hier noch eine Möglichkeit vor oder nach dem Rückspiel gegen Juventus, nächstes Jahr zumindest nicht wieder gegen den Abstieg zu spielen, und es gibt dir eine Perspektive in dem Verein. Du sagst dann, das Selbstverständnis ist des Vereins ist natürlich, dass man technisch gut spielen muss und dass man Borussia Dortmund ist. Aber du hast ja Dortmund auch gesehen, zumindest über 90 Minuten im Derby, und hast ja gesehen, wie wenig inspiriert das in dieser Saison war. Du hast den Vergleich zum letztjährigen Auswärtsderby von Dortmund auf Schalke. Ist ja eine ganz andere Mannschaft, die in diesem Jahr auf dem Platz steht. Und das liegt nicht nur daran, dass Lewandowski nicht da ist. Ganz seltsame Saison, in die sie sich dann selbst reingezogen haben. Muss man einfach schauen, dass man da wieder schnell rauskommt. Und das passiert gerade in Dortmund. Das mag man vielleicht sagen, seltsame Methode. Ich glaube aber, dass es gerade nach der Kritik, die in den vergangenen Wochen, als gar nicht gespielt wurde, auf den Verein dann eingeprasselt ist, wo wirklich jeder dann erklärt hat, warum das Spielsystem von Dortmund überaltert ist, warum Klopp es nicht mehr drauf hat und so weiter. Natürlich muss man, fließt das dann alles mit ein. Und so reagiert der Verein jetzt, so reagiert Klopp jetzt. Ich finde das vollkommen okay.
Und wie ist es jetzt bei dir, wenn du dir jetzt die Ergebnisse des Spieltags anschaust, guckst du dann zuerst, wie Schalke gespielt hat, wie Bayern gespielt hat, wie Gladbach gespielt hat, oder guckst du jetzt zuerst zum Beispiel auf das nächste Spiel, über das ich gerne reden würde, HSV gegen Köln 0-2? Wo schaust du zuerst hin, Stefan?
Ich guck, glaube ich, eher auf die oberen Vereine, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich beruflich dann eben mich mit diesen Vereinen mehr beschäftige. Dass ich also, wenn ich arbeite für ESPN schreibe, dass ich dann über Bayern schreibe, dass ich über Schalke schreibe und Gladbach schreibe und nicht über Hamburg schreibe ich viel, interessiert mich auch sehr. Das ist eine noch skurrilere Situation ist in Hamburg, als es in Dortmund der Fall ist. Aber ich weiß nicht, ich beschäftige mich da jetzt nicht wirklich mit dem Abstiegskampf die ganze Zeit und gucke da nicht auf die Ergebnisse.
Denke, ja gut, man setzt sich ja auch nicht vor den Fernseher und macht ein Bild von Dauerregen in der russischen Taiga an und guckt sich das 3 Stunden nacheinander an, sondern man guckt dann lieber auf Sonnenschein und Inseln. Ja, aber wenn du dich sehr für den HSV interessierst, dann kannst du uns doch jetzt erklären, was sollen denn diese lächerlichen 9 Tore? Was ist denn da in Herrgotts Namen los?
Also. Ja, was ist da los in dem Verein? Und was ist denn im Sturm los? Lasogga war die ganze Saison angeschlagen, hat's nicht, Weißer kommt jetzt gerade erst zurück, du hast halt offensiv dann wenig Spieler, Nikolai Müller, wenn man sich vor Augen hält, was er letztes Jahr in Mainz geleistet hat, und wenn man ihn jetzt bei Hamburg auf dem Flügel sieht, das ist ja nicht mehr ein derselbe Spieler.
Ja.
Und ich weiß nicht, das ist, es scheint so ein Sumpf zu sein, in dem man da einfach reingezogen wird in Hamburg, in dem dann nichts mehr läuft. Weil 9 Tore, das ist ja in 18 Spielen, jedes zweite Spiel ein Tor. Es ist ja dann auch eigentlich nicht mehr zu erklären.
Ja, ich frage mich ehrlich gesagt da, ich finde, das Stürmermaterial ist durchaus vorhanden. Also Material ist kein schönes Wort, aber es sind gute Stürmer vorhanden, die auch, mein Gott, die schießt du irgendwann mal schon so an, dass das verdammte Ding reingeht. Ist das Problem nicht auch einfach, dass viel zu wenige hochklassige Chancen kreiert werden? Also wenn man auf die Statistik guckt, dann ist Hamburg generell bei den Torschüssen gar nicht so schlecht dabei, aber da fehlen halt einfach die gut herausgespielten Schnittstellenpässe, wo man 1-gegen-1-Situationen mit dem Torhüter kommt. Liegt es nicht vielleicht eher am Mittelfeld?
Du siehst es ja, wie Van der Vaart hin und her geschoben wird, und dann spielt er mal defensiv im Mittelfeld, dann spielt er mal offensiv, und ist Holtby da, Holtby jetzt wieder nicht mehr da.
Van der Vaart ist so ein bisschen wie der Sohn des Trainers, der überhaupt nichts kann, aber den man im Team haben muss.
Der dann auch gleich Kapitän wird.
Genau, und wo es dann irgendwann im Training die Regel eingeführt wird, also es zählt kein Tor, bei dem nicht er den Ball berührt hat. Und dann schiebt man ihn halt so hin und her und guckt, dass man halt trotzdem gewinnt.
Ja,
vielleicht ein bisschen ketzerisch jetzt, aber.
Er sagt ja nicht ohne Grund, dass er nach Italien wechseln will. Also es ist halt 32, 33, wie alt ist er? 33 Jahre?
Gefühlt 42.
So wie und er ist nicht mehr der Schnellste. Und
aber ist er mit ihm genauso wie das, was du vorhin mit Müller gesagt hast, ja, ursprünglich war es mal ein super Spieler. Also am Anfang, als er in Hamburg angefangen hat, da war der die Ein-Mann-Offensive, ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass irgendwie Huub Stevens, als er damals den HSV irgendwie gerettet hat, mit Van der Vaart in der Offensive auf Schalke gewonnen hat, ja. Indem er einfach irgendwie sich hinten reingestellt hat, vorne alles auf Van der Vaart und der hat das Ding dann reingehauen. Und das ist schon erstaunlich, wie die Spieler in Hamburg absacken, ne?
Jetzt spielst du alles auf Van der Vaart und Olic und das kannst ja dann 8 Jahre danach auch nicht sein.
Ja, genau, richtig, genau. Das ist irgendwie überholt, ne?
Ja, und dann holen sie jetzt den Diaz von Basel, wo dann in der Hamburger Presse ganz euphorisch über den geschrieben wird. Und wenn man dann in der Schweizer Presse liest, sind sie alle ganz begeistert, dass er für 2 Millionen verschwunden ist, weil er nur 13 Spiele gestartet ist von 48 in der Schweizer Liga in 2 Jahren. Und dann sitzt Zinnbauer da und sagt, Knebel hat ihn ja bei der WM gesehen und da wäre er ja ganz gut gewesen. Es wirkt alles so einfach zusammengeholt. Mhm. Also überhaupt nicht geplant. Ja. Und das ja schon seit Jahren. Also dann kommt Arnesen und holt die Chelsea-Spieler und so zieht sich das ja seit Jahren durch den Verein.
Und ich fand, man hatte so ein bisschen, also ich persönlich hatte zumindest den Eindruck, als Holtby und Green verpflichtet wurden am Anfang der Saison, da dachte ich mir, das könnten jetzt mal strukturell sinnvolle Wechsel gewesen sein, wenn man mit denen fix plant. Und jetzt ist es aber auch so, ich weiß nicht, ob die schlecht trainieren oder was da los ist, aber ich habe den Eindruck, die hatten eigentlich gar nicht so den Masterplan. Die hatten jetzt nicht ihre Top-11, wo sie sagen, wir möchten auf lange Sicht Heiko Westermann und Marcel Janssen durch diese jungen Perspektivspieler, die gerade auslaufen können, ersetzen.
Ja, aber die haben ja dann auch haben Green und Holtby geholt. Die haben ein Spiel gemacht und dann war Slomka weg. Danach ist Green noch zweimal oder drei Spiele hat er noch gemacht, so über jeweils 15 Minuten. Und hat es dann zum Ende der Hinrunde ja noch einmal in Kader geschafft oder zweimal. Das war alles. Also
stimmt, Slomka habe ich wieder ganz verdrängt. Ja, Wahnsinn, wie lang das her ist. Ja, also würdest du sagen, Stefan, also den HSV lasst ihr hinter euch. So viel Kampfansage muss sein, oder?
Ja, ich war, trotz alledem war ich ja von Hamburg in den Spielen gegen Bayern in der Liga und gegen Dortmund, die ja kurz hintereinander waren, recht angetan.
Aber das hilft dir nichts, wenn du gegen die Bayern gut spielst und da trotzdem dann irgendwie verlierst. Oder meine
da haben sie doch einen Punkt geholt.
Ja, ne? Ja, sie haben einen Punkt geholt, im Pokal haben sie dann verloren. Aber das sind doch nicht die Punkte, die brauchen. Und meine Güte, 9 Tore, wo wollen die denn hin? Also können wir ja ein Fass aufmachen, wenn die am 24. Spieltag mal zweistellig sind. Also mich macht das sauer, ganz ehrlich. Das ist doch unfassbar. Da stellst du dich da alleine gegen Köln zu Hause. Und vielleicht reg ich mich da auch zu sehr auf.
Oh, jetzt kommt Herr Beister dann komplett zurück und gucken. Jetzt müssen wir nach Paderborn. Das wird ja ganz interessant dann am Mittwoch. Mhm.
Ja, das stimmt. Und vielleicht, also Ivica könnte ja tatsächlich ein Faktor sein, weil jemand, der einfach wahnsinnig viel rennt, das reicht schon, um bei Hamburg positiv aufzufallen derzeit. Wahrscheinlich ziehe ich mir jetzt wieder ganz viel Hass der Hamburg-Blogger zu, aber es tut mir leid, die Mannschaft überzeugt mich nicht. Bevor ich mich hier noch weiter irgendwie in mein Grab rede, lasst uns mal zum nächsten Spiel kommen. Freiburg gegen die Eintracht, 4-1. Mit einem überraschenden Hattrick-Schützen. Ich sag, Thorsten, ihr müsstet euch Nils Petersen holen als Huntelaar-Ersatz.
Ja, ich weiß nicht. Geht schon. Peter.
Wie hast du das Spiel gesehen?
Ich habe in der Sportschau gemerkt oder gelernt, dass die Tore eben dann fallen, wenn in Freiburg bergab gespielt wird irgendwie, weil da ein Gefälle von 1 Meter stattfindet oder der Platz hat ein Gefälle von 1 Meter und dann geht's plötzlich. Und das hat mich ein bisschen amüsiert, das wusste ich noch gar nicht. Also und finde es erstaunlich, dass das geht. Und weiß man schon irgendwas über diese Abstimmung?
Ja, die ist positiv ausgegangen, das neue Stadion kommt.
Die Wolfschanze.
Okay. Bitte?
Ich glaube, Wolfswinkel heißt das Stadion, aber.
Ich glaube, der Stadtteil in dem Sinne.
Oder
der Ortsteil, genau, ja.
Naja, ich bin halt, ich mag Thomas Schaaf, ja, und ich gucke mir halt gerne Spiele an, wo Thomas Schaaf Trainer ist, und das war halt früher dann bei Bremen und jetzt nochmal bei Frankfurt. Und ja, aber zweite Halbzeit war schon heftig, ne? Also wie Frankfurt dann das Ding halt aus der Hand gegeben hat, diese eine Chance, die da noch war, ja, irgendwie recht am Anfang der zweiten Hälfte, wo ich weiß gar nicht, was war, dann irgendwie noch vorbeigesegelt ist, und das wäre dann so dieses Momentum gewesen, um diesen guten Freiburger Start nochmal zu unterbrechen. Aber dann ging es halt bergab, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Eben für die Eintracht, ja. Und ja, erstaunlich, ja, dass Freiburg das da so gedreht hat. Also wie sie aus der Halbzeit gekommen sind, war jedenfalls sehr beeindruckend.
Stefan, ich werde dich jetzt bei jedem der nächsten Mal Teams fragen, ob ihr am Ende der Saison vor oder hinter denen steht. Dann können wir am Ende Strich drunter machen. Freiburg.
Also wir werden am Ende auf jeden Fall Dortmund für 13. denke ich, und Freiburg wird hinter Dortmund landen. Trotz ausgerechnet Petersen, der dann mit dem Kopf mit links und mit rechts trifft.
Ich finde auch irgendwie, war das nicht vielleicht auch wieder so ein typisches Strohfeuer einfach? Also ich erinnere mich da an Martin Fehnin. Gut, der hat im zweiten Spiel bei seinem Debüt auch nochmal zwei Buden gemacht nach seinem Hattrick, aber es gibt's auch immer wieder. Gutes Spiel und dann tschüss.
Und dann gab's bei Hertha nochmal einen, der auch direkt nach der Winterpause, glaube ich, 3, auch schon lange her, 10, 15 Jahre. Aber daran habe ich mich auch erinnert. Ich glaube nicht, dass Petersen da die Saison über das aufrechterhalten kann.
Ja, kann man gar nicht sagen, oder? Also das ist völliges Wertzuraten, ne? Ich meine, dass der Fußballspiel kann, ist ja klar irgendwie. Das muss halt immer irgendwie passen, ja. Das war jetzt in dem Spiel halt alles überragend, drei Dinger direkt, aber wie er dann da eingebunden wird in seine Mannschaft, wenn er dann auch von Anfang an spielt, ob er dann derjenige Stürmer ist, der dann halt auch wirklich immer da steht und immer da spielt, was Streich mit ihm da so vorhat, da muss man erstmal abwarten, ne?
Und das wird jetzt direkt auf ihn zukommen. Memedi fällt verletzt aus, also.
Ja.
Muss er jetzt sofort ran. Und ich weiß es nicht. Also Petersen hat ja diese Saison bei Bremen wenig gespielt, hat letztes Jahr seine Einsätze gehabt, aber letztendlich, seitdem er von Cottbus weg ist, ja nie mehr richtig überzeugt. Und das sind ja 3, 4 verlorene Jahre. Ob man die jetzt dann einfach, wenn du ohnehin immer auf Dortmund kommst, wenn ich sehe, was Kagawa mit in 2 Jahren verloren hat, der übrigens auch im ersten Spiel gegen Freiburg war es damals, extrem gut gespielt hat und danach.
Ja, stimmt. Da hat er diesen wahnsinnigen Außenrisspass in den Lauf gespielt, der dann, glaube ich, zu einem der Tore geführt hat.
Ja, mit Großkreuz zusammen. Ganz tolle Leistung. Man hat richtig gesehen, warum Großkreuz Weltmeister geworden ist, und danach kam ja leider nichts mehr von beiden.
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob Sarkasmus im Podcast funktioniert. Ich habe da so eine Verlaufsstudie noch am Laufen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber gut, wenn wir jetzt schon über Petersen so schön geredet haben, ist der Bogen zu Werder Bremen auch wirklich ein leichter. 2-0 gegen die Hertha am Sonntag. Und man muss sagen, 2 richtig schöne Buden von Di Santo. Hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen, oder Thorsten?
Habe ich nicht gesehen.
Du hast nicht was verpasst, nichts zu sagen. Oder, Stefan?
Was?
Er hat was verpasst, oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also gerade das erste Tor, wo Kraft dann ja kritisiert wurde bei Sky. Ich fand es einfach toll, weil drehte sich noch ein bisschen weg. Für mich sah das gar nicht so haltbar aus, wie es dann gemacht wurde. Und das ist ja auch so ein ganz überraschender Spieler, der auf einmal in der Bundesliga sich richtig durchsetzt, was ich nicht gedacht hätte. Weil ich arbeite ja viel mit Engländern zusammen und kriege das dann ja immer mit, wenn dann Spieler aus der Premier League nach Deutschland wechseln, wie so das Interesse ist und wie die Spieler eingeschätzt werden. Je nachdem, wie groß dann die Meldungen sind, die man aufschreibt. Und Di Santo war immer so eine Fußnote nur, weil niemand ihm was zugetraut hat. Und als er dann letztes Jahr im vorläufigen WM-Kader auftauchte für die WM, war das ein Lacher. Und gut, er hätte wahrscheinlich auch nicht im WM-Finale gespielt, aber Brafheit hat auch im WM-Finale gespielt, insofern es gibt ja immer wieder Leute, die ganz überraschend da auftauchen, und eine ganz tolle Saison spielt er. Guter Mann.
da kann ich ja nur empfehlen, es gibt ein hervorragendes Interview mit ihm auf Spox von Stefan Rommel, dem Knallgö, über den wir auch schon mehrmals in der Sendung hatten. Wirklich sehr interessant. Da hat er interessante Geschichten erzählt, auch unter anderem aus seiner Zeit in England. Und nachdem du jetzt schon Brafheit gerade fallen hast lassen, möchte ich noch kurz den Namen Westergaard fallen lassen. Ich fand das wahnsinnig faszinierend, wie Westergaard kaum ist er bei einem anderen Team glorifiziert wird zu einer Zaubermaus am Ball.
Das ist neue Brasset und Vermahlen und was man alles gelesen hat. Mhm.
Manchmal ist ein Wechsel allein auch deshalb schon gut, weil man im Vergleich zum aktuellen Kader dann schon mal ein bisschen besser aussieht. Und die Hertha wahnsinnig lustlos. Ich bin wirklich die Hertha dieses Jahr, meine Güte, also vielleicht haben sie auch echt keinen Bock. Also es wirkt zumindest immer so.
Aber es wirkt alles um Hertha herum ist auch total leise oder so, ne? Ich meine, man kriegt da nichts von mit so. Also ist jetzt nicht so klar. Ich bin ja immer nicht in Berlin oder was, weiß nicht, ob es da anders ist, aber so, man redet über alle Teams, aber über Hertha redet man irgendwie nicht. Und Hertha verliert dann hier und da mal ein Spiel und so und irgendwie rutschen sie immer weiter unten rein. Und ja, also ich glaube fast, das wird ganz haarig für Hertha irgendwie. Also von meinem Gefühl her ist es so mein Top-Tipp, was den Abstieg angeht eigentlich. Ja, weil man kriegt da nichts an Leben irgendwie mit, so richtig. Und ja, finde ich schon erstaunlich.
Vor allem, weil sie nicht nur hier und da ein Spiel verlieren, wie du gesagt hast, sondern tatsächlich die meisten Niederlagen haben, zusammen mit einem anderen unbekannten Team aus der nordrhein-westfälischen Ecke, 10 Niederlagen. Also das muss man auch nach 18 Spielen sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, da könnte dein Tipp gar nicht so falsch sein, dass die noch hinten reinrutschen. Stefan, rutschen sie hinter euch?
Erstmal, was mir noch, bevor ich es gleich wieder vergesse, die haben ja zumindest inspirierte Social-Media-Leute. Dieser Tweet gestern nach dem Galvez-Foul, ganz großartig, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Nee, 37. Minute, Metzgerei Galvez, erster Kunde Nico Schulz. Dafür gab es auch schon andere Farben als gelb. Hau, ja. Nee. Und das ist natürlich großartig. Ne? Das wünscht man sich natürlich viel häufiger von Twitter-Accounts, auch wenn sich dann viele Leute aufregen. Hertha wird auch hinter Dortmund rutschen, alleine weil, wie Thorsten das sagt, der Verein komplett leblos wirkt. Auch hier in der Hauptstadt kriegt sie ja nichts mit. Also ich wohne an der Kante zum Wedding, was dann ja so das Herzgebiet von Hertha eigentlich sein sollte. Da gibt's dann so 2-3 Kneipen vielleicht, aber du siehst halt auch an Spieltagen, siehst du nichts. Also der Verein ist in der Stadt nicht verwurzelt und es findet aber auch keine Auseinandersetzung in diesem Jahr statt. Also es ist klar, es gibt dann so in der Lokalpresse hin und wieder mal einen Titel, aber für einen Fußballverein in der Stadt, gerade wenn man dann eben aus Dortmund oder was weiß ich, Thorsten dann eben aus Gelsenkirchen kommt, ist das schon überraschend, wie wenig das interessiert und wie leblos das dann auch alles wirkt. Und dann verschwindet, was ich... Luhukay taucht heute unter, gerade in der Morgenpost, nur so am Rande gesehen, aber es interessiert ja auch wirklich keinen. Mhm. So dass dann weiter über die Zierfische von Schieber diskutiert wird oder wenn Brooks dann einmal gut spielt, dann ist er halt gleich wahnsinnig Weltklasse und der neue Boateng. Und das ist also diese Maßlosigkeit, die ja sonst ja auch in Köln immer ganz gerne genommen wird. Aber du hast halt nicht die Euphorie, sondern das ist einfach immer nur eine Maßlosigkeit hier in Berlin.
Und was wird über die Zierfische von Julian Schieber diskutiert? Das habe ich nicht mitbekommen, was mich.
Nee, es gibt dann halt Interviews, wo dann einfach immer wieder herausgestellt wird, was für ein außergewöhnlicher Spieler Schieber ist, der dann sich wenig in einer Stadt bewegt, der dann Hunde hat und jetzt kam halt raus, dass er noch Zierfische hat.
Aber krass, das wollte ich schon immer mal wissen, ne?
Ja, aber das sind dann so diese, so geht das dann in die Tiefe hier gerade.
Aha, der Bulle vom Backnern. Ja. Der Zierfisch Homestory.
Der mehr Tore gegen Borussia Dortmund geschossen hat als für Borussia Dortmund.
Als Lionel Messi, ja.
Nee, aber der hat ja durch seinen Doppelpack und das Tor jetzt beim Sieg gegen Borussia, als Borussia auch keine Torchance kreiert hat. Ja, auch ein Traumtor geschossen.
Stimmt, der wäre auch nochmal so ein Petersen-Beispiel eigentlich. Der hat ja auch gerade im ersten Spiel für die Hertha wirklich gut getroffen. Gut, also jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, dann seid ihr jetzt schon auf dem Relegationsplatz.
Ach, schon weit drüber.
Weit drüber, stimmt, Stuttgart kann man, glaube ich, haben wir nicht so drüber gesprochen, aber dann seid ihr auf 15. Rutscht denn Paderborn auch noch an euch vorbei?
Tja, das ist ja der große Traum von Dembowski, zumindest einmal vor Paderborn stehen. Das wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern, obwohl am dritten Spieltag Dortmund schon einmal vor Paderborn war.
Ich wollte es gerade sagen, genau, ja, okay.
Da hatten sie ja schon 7 Punkte und Paderborn nur 5, glaube ich. Aber es hatte sich dann auch schnell wieder erledigt. War erschreckend in Mainz, wie sie dann auseinandergefallen sind. Mhm. Und es wirkte alles sehr unruhig in der Winterpause in Paderborn. Ich bin gespannt, was da kommt. Also der Einbruch, gerade bei so einem Verein erwartet man ja immer wieder, dass sie einbrechen. Und da gibt es genug Beispiele mit Alemannia Aachen, 2006, 2007, die dann einbrechen. Fortuna Düsseldorf, all diese Vereine, die dann nach langer Zeit oder zum ersten Mal in der Bundesliga spielen, eine euphorische Hinrunde und dann geht auf einmal nichts mehr.
Man könnte es ja eigentlich auch. Sie sind bloß noch gerade noch so vom Abstieg dafür weggekommen, aber ja. Die haben auch eine gute Hinrunde.
Ja, und seitdem nichts mehr. Also insofern Paderborn wirkt angeschlagen zumindest. Und
ja, wobei Paderborn ja aber auch, den geht ja völlig der Druck ab irgendwie, ne? Man hat ja eh den Eindruck gehabt, die planen sowieso nur für diese eine Saison und was da jetzt noch so auf die zukommt, ja, das nehmen sie so hin, ja. Also die werden alles darum geben, die Klasse zu erhalten, aber wenn es am Ende eben nicht reicht, ist da eben auch nicht, da geht da auch nicht die Welt unter. Irgendwie. Also ist ja jetzt nicht so groß investiert worden, dass man da, wenn man jetzt wieder in die zweite Liga absteigen würde, dass da der Etat dann völlig gesprengt werden würde. Und insofern, ich weiß nicht, ob das nicht am Ende sogar der Vorteil ist, den die dann haben, ja. Also dass da eben nicht der große Weltuntergang ausgerufen wird, wenn irgendwie 30 Spieltage Verschluss das alles noch sehr knapp sein wird. Während in Hertha das vielleicht schon mal wieder ganz anders aussieht. Und in Hamburg sowieso natürlich, ja.
Ja, das kann durchaus sein. Man hat auch fast den Eindruck, dass gewisse Kreise der Journalisten und Fans so richtig erleichtert sind, dass jetzt endlich die Krise bei Paderborn vermeintlich zumindest da ist, die man schon die ganze Hinrunde über erwartet hat. Das ist einem ja auch wirklich auf den Sack gegangen, dass die immer, wenn sie verloren haben, danach wieder gewonnen haben. Das, so geht's ja nicht. Also, wie soll man denn Storylines aufbauen? Die Krise
wurde doch schon Ende der Hinrunde ausgerufen, weil ich ganz erstaunt war immer wieder, dass sie dann eben nach Sieg, Niederlage auf einmal in die Krise waren.
Es war halt so der Zauber weg, ne? Am Anfang fand man das so toll, dass dieses kleine Paderborn da hin und wieder mal gewinnt und dass sie als waren sie nicht sogar Tabellenführer, als sie zu den Bayern sind, oder Zweiter. Das war ja auch eine schöne Geschichte zum Erzählen, aber irgendwann stellt man halt fest, naja, es ist halt trotzdem auch nur Paderborn und ist halt Baccalords. Und ich hatte den Eindruck, dass es den Medien dann auch langsam irgendwie ein bisschen. Es gibt so wenige Geschichten, die man erzählen kann über solche totalen Underdogs.
Ja, aber die hatten dann ja schon, so klar, die Trainingsplatzgeschichte wurde dann auserzählt irgendwann. Dann kam ja die Duxch-Geschichten noch auf. Also man hatte schon so ein bisschen so den Versuch da, auch auf der Boulevard-Ebene was zu transportieren, was nicht gelungen ist.
Und klar, genau, Bacalor, das merkst du ja schon an deinem Beispiel. Also das hat ja so viel Glamour wie, ja, Paderborn. Also
das ja. Das ist dann aber auch am Ende Paderborn. Wäre trotz alledem ja ganz schön, wenn so ein Verein es dann auch mal schafft, nach den letzten Jahren nach Fürth und nach Braunschweig, die ja ähnlich verfahren sind, dann einfach auch vielleicht mal ein Verein in der Liga bleibt, um zu zeigen, dass man nicht unbedingt wahnsinnig viel investieren muss, wenn man in die Bundesliga aufsteigt, wenn man eben als verschworene Mannschaft dort antritt, mit einem Trainer, der dann eben die Mannschaft motivieren kann, der weiß, was aus der Mannschaft rauszuholen ist. Und aber auch das sieht man jetzt, ist Brückner suspendiert worden am Wochenende, zumindest fürs eine Spiel. Das sind ja alles so kleine Indikatoren dafür, dass es dann auch da nicht mehr richtig stimmt im Verein. Mhm. Insofern vielleicht ist ja auch da was dran an diesem Krisengeheul. Mhm. Wird man sehen. Gegen Hamburg. Ja.
Genau, das wird tatsächlich jetzt ein entscheidendes Spiel, Paderborn gegen Hamburg. Und letztlich würde einen beides nicht wundern. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir in ein paar Tagen als die größten Deppen da stehen, weil Paderborn wieder total gut spielt, so wie sie es in der Hinrunde gemacht haben. Und es würde einen aber genauso auch nicht wundern, wenn es jetzt einfach den Gang der den Lauf der Dinge einfach nimmt.
Naja gut, aber nach dem Sieg gegen Hamburg könnte man ja immer noch sagen, es war nur Hamburg.
Definitiv, ja. Aber vielleicht schießt ja Hamburg ein Tor. Und das, also dann würde ich sagen, ist die Krise auch in Paderborn angekommen. Das kann man dann nicht mehr schönreden. Sollte jetzt Hamburg ein Tor schießen, also dann können sie eigentlich auch gleich die Lizenz nur für die zweite Liga beantragen.
Tja, hoffentlich haben sie das schon gemacht, sonst wird es ohnehin kritisch.
Leute, ich glaube, wir sollten jetzt aufhören, weil mir fällt gerade auf, dass ich wahnsinnig auf Hamburg rumhacke. Es tut mir sehr leid, aber vielleicht merkt man, dass ich von diesem Team auch irgendwie enttäuscht bin. Menschlich jetzt nicht, da habe ich nichts erwartet, aber einfach spielerisch ist es einfach furchtbar. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über den Spieltag zu reden. Wir haben noch zwei Fragen bekommen, und zwar die eine Frage ist von @NaptoFCB. Der Stefan fragt, ob man auch an Klopp festhält, wenn man weiter auf den Abstiegsrängen bleibt. Ich denke, das wird eine kurze Antwort.
Ich bin mir nicht sicher. Ich sag ja, man hält dran fest. Aber irgendwann
wird's. Aber bist du tatsächlich nicht sicher?
Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt, sagen wir mal, zwei Niederlagen gegen Augsburg und gegen Freiburg dann nicht irgendwann doch den Verein nervös werden lassen.
Aber meinst du nicht? Also meine These wäre gewesen, Klopp, klar, da kann sein, dass er geht, aber nur von sich aus. Also der macht, wenn dann, den Schritt selbst. Wenn er merkt, irgendwie Aki Watzke bringt ihm keinen Kaffee mehr mit extra viel Milchschaum vorbei und massiert ihm die Schultern, während er Taktikanalyse macht, wenn er merkt, dass ihm so die kleinen.
Aber Aki wird ja wahrscheinlich Interviews geben und sagen, dass die Bayern schuld sind. Insofern sollte man da nicht viel drauf geben. Aber es kann durchaus sein, dass Klopp dann auch irgendwann sagt, das war's für mich, weil für Klopp geht's ja dann auch um seine Karriere und er muss ja, ich glaube, er hat immer noch den Traum, dass er nach England gehen will irgendwann und mit Dortmund abzusteigen ist vielleicht nicht so toll, dann um den ganz großen Vertrag in England zu bekommen.
Andererseits, welche Trainerposten sind denn gerade in England irgendwie interessant und vakant auf längere Sicht?
Das geht ja relativ schnell. City. Bäh. Ja, interessant. Weiß nicht, Liverpool. Weiß ja, man auch nicht, was mit Rodgers wird.
Vielleicht beerbter Arsen. Das könnte natürlich sein.
Ja, der große Arsen-Klopp-Tausch, den, glaub, Eilenberger wollte den ja sehen in seinem großartigen Interview. Ich glaube, das wird nicht passieren.
Man muss wahrscheinlich froh sein, dass die Bayern gerade zufällig Guardiola haben, sonst hätten sich jetzt einfach die Bayern auch noch den Klopp gekauft, dann wäre das ja eher Gmade
gewesen. Ja, da ist ja Tuchel dann, ne?
Ach ja, richtig, stimmt, ich vergaß. Richtig. Oder Jens Keller, man weiß ja nie. Sie überraschen einen manchmal ja auch. Okay, und dann habe ich noch eine Frage, und die kommt von Frank, der sich heute nur um das Technische gekümmert hat, und liebe Hörer, es war sein Wunsch, ich kann da nichts für, dass man heute nichts von ihm gehört hat, und jetzt fragt er mich, ich soll zum Abschluss noch Thorsten fragen, wie er den Abstieg vom BVB feiert, wenn es soweit kommt.
Auch gar nicht, so weit will ich da gar nicht gehen, also feiern würde ich da nicht, nur als du, Max, mich halt vorhin gefragt hast, natürlich finde ich das erstmal ganz gut, wenn die nicht gewinnen, aber feiern würde ich da nicht, also ich würde auch davon ausgehen, dass sie dann ein Jahr später wieder dabei sind, also so ganz verlieren will ich die auch nicht. Weil das ist ja schon irgendwie, man profitiert ja voneinander, ist ja so, ne? Ich meine, ich habe genug Arbeitskollegen, mit denen ich mich sehr gerne, also Dortmund-Fan, Arbeitskollegen, mit denen ich mich sehr gerne über Fußball unterhalte, die möchte ich auch nicht missen. Aber so ein Jahr zweite Liga finde ich schon ganz cool.
Aber die B1 willst du dann schon entlang laufen, oder?
Nein, ganz so populistisch bin ich ja gar nicht. Ich bin auch nicht aus Gelsenkirchen übrigens, weil das vorhin so gesagt hast. Ich wollte nur nicht so dazwischen grätschen, ich bin ja aus Duisburg. Duisburg, ja. Aber macht ja nichts. Und wir haben ein großes Einzugsgebiet. Und
wie Wolfsburg.
Na, das ist ja, in Gelsenkirchen ist ja so, ja, schade, dass ich da noch nicht zugeschaltet war. Ihr hättet echt Spaß gehabt. Aber ist ja so, auf Schalke ist ja so, es gibt ja zwei verschiedene Jubel. Einmal den eigenen Torjubel und dann den Jubel bei Toren gegen Dortmund. Und das zu hören ist halt auch immer ein großer Spaß. Und manchmal gibt es halt wirklich Spiele, die machen gar keinen Spaß und dann hat man wenigstens diesen einen Jubel, das ist schon ganz cool. Also insofern ganz will man Dortmund auch nicht verlieren.
das kann ich als Bayern-Fan auch wirklich nur unterstreichen, so sehr die 60er einem echt auf den Sack gegangen sind, irgendwie ist es auch, also so komplett ohne, ist auch langweilig und es gibt ja sogar nette 60er-Fans. Also man braucht irgendwie schon die Rivalen. Ich glaube, versöhnlicher kommen wir aus diesem Podcast nicht raus, vor allem wenn ich vermeide, jetzt noch irgendwas über den HSV zu sagen. Ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Stefan Uersfeld. Ihr Leute da draußen, folgt @Uersfeld auf Twitter. Danke dir, Stefan.
Jo, danke euch.
Und Thorsten, dir auch vielen Dank fürs Dabeisein. Zum wiederholten Male @ThorstenWieland bei Twitter, auch sehr verfolgenswert. Vielen Dank.
Vielen Dank, Glück auf.
Und dann kann ich mich nur noch bei den Hörern bedanken, die bis hierhin durchgehalten haben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, bewertet uns bei iTunes, das hilft uns sehr und abonniert auch sehr gerne das Tribünengespräch. Das ist unser zweites Format neben der Schlusskonferenz. Einfach nach Tribünengespräch suchen, da findet ihr auch schon eins. Und auch dort freuen wir uns wie Bolle über gute iTunes-Bewertungen, weil uns das merklich Hörer bringt und darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum Donnerstag, wenn wir die nächste Schlusskonferenz aufnehmen. Ciao.